Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 329. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Theresa.
Hi.
Und frisch aus dem Urlaub zurück, die gute Laura.
Hi, guten Abend.
Frisch erholt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei es ein Aktivurlaub war. Ich bin viele Berge hochgeklettert. Aber auch erholt.
Sehr gut. Ich sag ja auch immer, Reisen und Urlaub machen können ruhig zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Ich bin auch lieber der, der auf der Reise lieber Action macht und dann noch ein paar Tage danach zu Hause kann man dann irgendwie noch entspannen oder so, finde ich.
Auf jeden Fall.
Am besten.
Ja.
Das ist doch gut. Dafür sind wir jetzt André in Anführungszeichen los und haben ihn im Austausch in den Urlaub geschickt. Also er wird jetzt die nächsten zwei Wochen nicht da sein, aber wir sind ja trotzdem hier mit geballter Knowledge unterwegs. Und jemand anderes ist zurück. Die StammhörerInnen von Devils and Demons wissen Bescheid. Wir nähern uns dem Sommer. Es waren schon die ersten doch ziemlich warmen bis heißen Tage zu verzeichnen. Und das heißt natürlich auch, dass meine Nachbarn anfangen, sich entkleidet ans Fenster zu stellen. Und so war es tatsächlich auch. Ich glaube, es war welcher Tag war letztens so warm? Samstag oder Sonntag?
Oh, schwer zu sagen, das ist ja auch zum Teil sehr unterschiedlich, dadurch, dass wir ja beide nicht in Hamburg wohnen.
Aber irgendwann in den letzten Tagen, als es einmal so zwei, drei Tage ein bisschen wärmer war, haben wir uns gesehen und er hat mich auch gesehen. Also er hat gesehen, dass ich ihn sehe gegenüber und er hielt es trotzdem nicht für notwendig, sich wenigstens eine Unterhose anzuziehen und hat tatsächlich gekocht, nackt. Also er war wirklich the naked cook quasi, cook, ja, wie auch immer. Also es geht wieder los. Also es ist ja auch nicht so, das soll man auch nicht falsch verstehen, ich mache da keinen Vorwurf draus. Also ich finde eigentlich schon, dass es grenzwertig ist, ne? Es ist ja schon eine Form, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch da, also klingt auch jetzt Bild besser aus, aber ich weiß nicht, ob das schon eine Form von, ist das eine Form von Belästigung? Ich weiß es nicht, wenn man in seinen eigenen vier Wänden, aber wenn man am Fenster steht, nackt.
Ja, also ich glaube, wenn du merkst, dass der andere es sieht und es dann trotzdem nicht änderst, dann könnte ich mir schon vorstellen. Also ich hatte auch mal so jemanden gegenüber wohnen, der nicht nur dauernd nackt war, sondern auch am Fenster ständig an sich rumgespielt hat. Und ich glaube, nur wenn er gemerkt hat, dass man ihm zuguckt. Deswegen, ich glaube schon, dass das... Sei froh, dass er nur kocht.
Ja, ich würde es ja auch überhaupt vollkommen in Ordnung finden, wenn er halt wenigstens eine Unterhose tragen würde. So, weil das andere wirkt halt doch irgendwie absurd. Hat er denn jetzt auch nackt sich auf seinen Küchenstuhl gesetzt und irgendwie Brokkoli-Nudeln gegessen oder sowas? Ich weiß es nicht. Also, naja. Da fehlt mir die Fantasie für. Aber nun gut, es ist soweit. Eins hat mich noch interessiert. Und zwar, das ist jetzt eine Spontanfrage für euch. Ihr seid ja nun beides auch Filmfans. Sonst wärt ihr ja nicht hier Teil des Moderationsteams. Und bei mir ist es so, dass ich mir zum Beispiel so am Anfang des Jahres, aber auch zwischendurch mal so Filmprojekte vornehme, die ich irgendwie so ein bisschen lang anhaltend, nachhaltig mir vornehme und versuche zu durchzuziehen. Zum Beispiel habe ich jetzt mir für dieses Jahr vorgenommen, alle Godzilla-Filme nochmal zu gucken. Also die amerikanischen nicht, die sind jetzt nicht so relevant, weil die kenne ich auch schon alle, aber ich kenne halt viele der Godzilla-Filme nur aus meiner Kindheit, also die aus den 70er Jahren zum Beispiel, die japanischen Filme und so weiter. Und ich wollte die alle nochmal nachholen, sind auch ein paar bei, die ich noch gar nicht kenne, zum Beispiel die aus den 80er Jahren. Und das sind immer so größere Projekte, die ich mir immer gerne vornehme und die ich dann versuche so durchzuziehen. Also so irgendwie ein bestimmter Regisseur oder ein bestimmter Schauspieler, ein bestimmtes Subgenre, eine bestimmte Filmreihe. Gibt es das bei euch auch? Das würde mich auch mal interessieren.
Soll ich einfach anfangen?
Okay. Ja.
Ich hatte das einmal so ein Projekt so richtig und da wollte ich aus jedem Land einen Film schauen, was dann schon schwierig ist, weil es zum Teil echt super popelige Länder gibt. Und das habe ich tatsächlich auch ganz okay in Nordamerika durchgezogen und dann schon auch ziemlich weit in Südamerika. Und dann hat mich aber irgendwie so der Drive verlassen und ich habe es nicht weitergemacht. Obwohl ich es eigentlich ein cooles Projekt fand, aber seitdem habe ich das auch nicht mehr gemacht, weil irgendwie, ja, jetzt auch so Anfang diesen Jahres, ich wusste einfach, es steht dieses Jahr so viel Kram und Veränderung an und da bin ich irgendwie froh, wenn ich das halt irgendwie schaffe, Filme zu gucken, auf die ich in dem Moment Lust habe und mich daran zu erfreuen, dass ich dann da nicht mehr so eine To-Do-Liste noch reinpacken möchte ins eh schon volle Leben. Ich kann mir vorstellen, das wird im nächsten Jahr sich ändern, dass ich dann auch einfach wieder mehr Zeit und Kapazitäten habe, mich auch auf sowas einzulassen und mich dann halt auch drauf zu freuen. Aber jetzt aktuell, ja, ist es eher so, dass ich denke, oh, ich möchte lieber Filme einfach so gucken, wie ich gerade Bock drauf habe und nicht, was die To-Do-Liste sagt. Also es ist bei mir so sehr, ja, zeitabhängig auch einfach.
Also ich würde sagen, bei mir ergibt es sich manchmal, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das super regelmäßig mache, aber ich habe es schon häufiger, dass ich irgendwie entweder, weil ich einen Film sehe, wo ich einen Schauspieler total cool finde oder eine Schauspielerin, oder ich merke, dass ich Lücken habe bei einem Regisseur und ich habe aber was gesehen, was mir gefallen hat, dass ich dann versuche, irgendwie alles mir anzuschauen von der Person. Und das mache ich dann auch immer voll gerne. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie so, dass ich grundsätzlich so eine To-Do-Liste habe, sondern das überkommt mich dann manchmal. Und dann habe ich auch manchmal Lust, einfach das zu gucken, wo ich gerade Bock drauf habe. Oder auch Sachen zu gucken, die ich schon ganz oft gesehen habe und einfach super gerne auch häufiger gucke.
Ja, es war ja auch eine Zeit lang, waren ja auch diese, quasi diese, ja, wie sagt man, Community-Challenges, so in sowas wie Horror-Oktober oder Schocktober, nennen ja manche auch, oder es gab mal dieses, den Japanuary zum Beispiel im Januar, wo dann alle Leute nur japanische Filme oder eine bestimmte Anzahl japanischer Filme geguckt haben. Wir hatten, glaube ich, auch mal, das habe ich mit Pascal mal gemacht, die, wie hieß denn der noch, war das der Sette Gialli oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht mehr, das müsste September gewesen sein, wo man nur Gialli geguckt hat und solche Sachen.
Okay.
Fand ich eigentlich auch mal eine Zeit ganz spannend, aber ich finde auch da ist es, wie Theresa eben schon gesagt hat, so dass irgendwann ist, artet das so ein bisschen in Arbeit aus und dann verliert man auch so ein bisschen die Lust, wenn man irgendwie sich von, ja, ich muss jetzt, hab jetzt eigentlich schon 15 Gialli geguckt diese Woche, ich muss aber noch 7 gucken, so, das ist dann halt schon ein bisschen doll manchmal.
Voll,
aber
ja.
Also ich macht aber auch wiederum Spaß manchmal.
Ich finde es auch immer ganz cool, wenn man dann im Oktober so auf allen Kanälen so super viel über Horrorfilme hört, wo
nur die Horrorfilme.
Ja, aber ich denke,
ich
finde das immer cool, aber ich denke mir dann so, ja gut, Leute, bei mir ist das halt jeden Monat, also.
Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen ist mittlerweile fragt mich auch niemand mehr, ob ich eine Horror-Oktoberliste habe, weil es ist halt wirklich so, das ist dann der Monat mittlerweile für mich, wo ich versuche, mal keinen Horrorfilm vielleicht zu gucken oder sowas. Das wäre dann die wahre Herausforderung. Aber nun gut. Ja, Herausforderung heute auch für uns, wenn es heute vielleicht ein bisschen träge klingt. Wir haben letzte Woche, war glaube ich die früheste Folge Devils and Demons, die wir seit über einem Jahr aufgenommen haben. Heute ist es, glaube ich, die späteste, die wir seit über einem Jahr aufgenommen haben. Also verzeiht uns, wenn es heute vielleicht ein bisschen, also weiß ich habe gerade schon eine Stunde geschlafen, also das ist, wer gerne nappt, der weiß, wie schwierig das ist, manchmal dann direkt danach nochmal in die Gänge zu kommen. Aber wir schaffen das. Von daher legen wir los und wir haben es noch gar nicht verraten. Wir sprechen heute über den Film The Sacrament aus dem Jahre 2013 von Regisseur Ty West. Ein Film, der jetzt nicht universal bekannt ist, aber schon ein Film, von dem ich öfter gehört habe, dass die meisten Leute ihn so auf der in Anführungszeichen ungeliebten Guilty Pleasure Liste haben oder als Geheimtipp bezeichnen würden. Aber es ist auch ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, Laura, der ist auch schon wieder fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nur jetzt, seitdem Ty West, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, im Mainstream angekommen ist mit X-Pearl und demnächst Maxine, aber sag ich mal, in der Zeit, in der jetzt deutlich mehr Leute auf seine Filme aufmerksam geworden sind, ist eben auch sein Backkatalog wieder, ja, ich würde sagen, in aller Munde, ne?
Ja, stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht, dass wahrscheinlich, wo er jetzt so ja, ich will nicht sagen gehypt ist, aber es gibt ja schon einen Hype um seine aktuellen Filme, dass es dann auch viele Leute gibt, die sich noch mal die älteren Werke angucken. Ich muss sagen, bei mir war das tatsächlich fast ein bisschen andersrum. Also ich habe relativ früh auf jeden Fall den The Innkeepers gesehen und auch den The House of the Devil. Und ich habe super lange das gar nicht gepeilt, dass Ex von ihm ist. Also irgendwie hat der Hype mich nicht so erreicht.
Ja, das Spannende ist natürlich bei ihm, also ich muss sagen, ich bin auch ein großer, eigentlich von Anfang an ein ziemlich großer Fan von ihm gewesen. Ich finde das ja eigentlich bis auf Cabin Fever 2, für den er ja dann doch relativ wenig kann, bisher eigentlich fast nur gute bis sehr gute Filme gemacht hat. Und ich finde, man erkennt auch schon in seinen ersten Filmen, dass er echt ein sehr großes Potenzial und Talent hat, was er dann jetzt eben auch für die etwas größere Bühne nutzen kann. Also von daher finde ich eigentlich, ist ein sehr, ja, ich kenne ihn jetzt nicht, ich habe mal ein paar Interviews mit ihm gesehen, ich kann jetzt aber nicht genau sagen, ob er jetzt ein besonders sympathischer Typ ist oder nicht, aber ich glaube, er ist auch so ein, sag mal, einer wie wir, ist ein richtiger Horrorfan, ein Genre-Liebhaber, und das merkt man, glaube ich, auch in seinen Filmen, und das mag ich eigentlich immer ganz gerne, und wie gesagt, seine Quote, zumindest bei mir jetzt, ist eigentlich relativ hoch. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe tatsächlich gar nicht so viel von ihm gesehen, also X und Pearl halt, die ich auch beide richtig gern mag, also gerade X habe ich richtig geliebt. Ja, Cabin Fever 2, gut, haben wir drüber geredet, müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Und ich habe halt VHS geguckt, jetzt erst nochmal wieder geguckt und war doch sehr ernüchtert von so ziemlich allen Dingen, die ich in diesem Film gesehen habe, hatte ich ein bisschen besser in Erinnerung. Und ja, irgendwie, also seine anderen Filme habe ich so halbwegs auf dem Radar, aber auch nicht genug, um die dann mal geguckt zu haben. Deswegen war ich jetzt eigentlich ganz zufrieden mit der Auswahl heute, weil da kann ich jetzt zumindest einen von der nicht existierenden Ty West-Liste, die ich nicht habe, wie ich eben gerade schon gesagt habe,
runterstreichen. Da ist schon die Challenge.
Genau. Und das finde ich deswegen ganz, ganz cool, sich da auch mal mehr mit zu befassen, weil ich wie gesagt, X und Pearl richtig gerne mochte und mich jetzt auch richtig auf Maxine freue und auch gespannt bin, was da halt von ihm noch kommt.
Ja, und seine anderen Filme, also die werden wir, also zumindest House of the Devil und The Innkeepers werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen, irgendwann in der Zukunft. Aber das ist halt das Spannende, finde ich, ist, er ist natürlich jemand, der sehr gut in der Inszenierung ist, um so eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Laura, gerade bei den letztgenannten beiden Filmen, ne, und ist aber natürlich auch jemand, der sich sehr viel Zeit lässt in seinen Filmen, um diese Atmosphäre, um diese Stimmung zu erzeugen. Und ja, das ist ihm, glaube ich, auch wichtiger und auch so seine Figuren einzuführen, eine schöne Geschichte zu erzählen. Und erst dann zu einem bestimmten Zeitpunkt so richtig die Schocks vom Stapel zu lassen. Und ich finde, das macht er eigentlich wirklich ziemlich gut. Also das ist, finde ich, auch so seine Stärke. Ne? Also er kann Atmo super erzeugen. Und er schafft es wirklich auch, finde ich. Ja, also ist einer der wenigen, die es bei mir schaffen, auch einen Grusel zu erzeugen. Also gerade House of the Devil und Innkeepers hat natürlich auch eine sehr humorvolle Komponente auf der anderen Seite noch. Aber er schafft es wirklich irgendwie bei mir, ja, ich werde jetzt nicht sagen Angst, aber zumindest Grusel zu erzeugen. Und das schaffen die wenigsten.
Also ich muss sagen, dass mit diesem sich Zeit lassen, das finde ich bei The Innkeepers und House of the Devil auch total. Bei den neueren sehe ich das tatsächlich nicht mehr so. Und ich glaube, bei dem, über den wir heute sprechen, so teilweise. Also ich finde, manches ist da eigentlich relativ kurz und dann zum Ende hin geht alles ganz schnell. Aber da sprechen wir gleich noch im Detail drüber.
Ja. Genau. Schauen wir uns erstmal ganz kurz die Fakten an. So viele gibt's da nicht. Der Film, also The Sacrament aus dem Jahre 2013, wurde von Worldview Entertainment und Arcade Pictures produziert, ist eine US-amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von glatten 3,0 von 5 und da auf der IMDb eine 6,1 von 10. Der Film war tatsächlich kein Kinofilm. Er hat zwar einen sehr limitierten Kinorun in den USA gehabt, aber war eigentlich direkt ein Heimkinostart am 1.5.2014 in den USA und am 6. November 2014 in Deutschland. Da, wie gesagt, direkt digital auf Blu-ray und DVD erschienen. Hat 4 Millionen US-Dollar gekostet und hat dann eben mit seinem sehr limitierten Kinorun paar $1,000 eingespielt und dann im Heimkino etwas mehr. Dementsprechend könnt ihr den Film auch gucken auf Blu-ray, auf DVD, digital. Ich weiß nicht, Theresa, hast du noch wieder einen Spezial Tipp, ein Gratis-Streaming-Tipp oder dergleichen?
Nee, leider habe ich dieses Mal auch den Film auf Amazon leihen müssen. Eine Schande.
Ja, aber Ty West kann man unterstützen. Ich hoffe, er hat einen Cent davon gesehen von deiner Laie. Der Film läuft 99 Minuten, hat in Deutschland eine FSK 16 Freigabe und in den USA ein R-Rating for disturbing violent content including bloody images, language and brief drug use bekommen. Es gibt keine weitere Fassung, es gibt nur diese eine ungekürzte Fassung als Content Note. Therese, habe ich mir Suizid notiert und Gewalt an Kindern, auch wenn das eher offscreen angedeutet wird, aber man hat schon das Gefühl, dass das, also ich finde, man spürt Gewalt an Kindern, ohne dass man sie sieht in dem Film, deswegen hätte ich das jetzt auch mit aufgenommen.
Ja, man spürt ab einem bestimmten Punkt generell sehr gewaltvolle Vibes irgendwie, aber ja, explizit ist es nicht und ich glaube auch, das reicht an Content Notes. Also mir würde da jetzt nicht mehr einfallen.
Ja. Laura, hast du noch irgendwas, was du da ergänzen würdest?
Nee, das reicht.
Ja, denke ich auch. In diesem Film, also falls ihr den Film jetzt nicht kennt, wisst ihr dann natürlich nicht so genau, worüber wir reden jetzt, aber ja, über einen Body Count zu sprechen, ist ein bisschen schwierig, finde ich, bei der Thematik. Aber ich sag mal so, es gibt 167 Todesopfer in diesem Film. Ich finde die Einschätzung der Brutalität bzw. Gewalt, aber auch des Spannungsfaktors in diesem Fall relativ schwierig, muss ich sagen. Also es ist, wie Therese eben auch schon bestätigt hat, also der Film fühlt sich irgendwie gewalttätig an, aber wir sehen explizit davon relativ wenig. Es gibt ein paar Schusswechsel, sage ich mal, und man sieht halt eben diesen, ja, diese Selbstmord in Anführungszeichen oder erzwungenen Selbstmordvorgänge. Aber es ist jetzt keine Gewalt, die wir jetzt normalerweise einem Horrorgenre so zuordnen würden. Also es ist jetzt kein Splatterfilm, hat keine Slashing-Momente oder dergleichen, keine Folter-Momente in dem Sinne. Also weiß ich nicht, aber es ist halt Gewalt vorhanden, realistische Gewalt, würde ich sagen, und bin dann bei einer 1,5 von 5 und ich glaube, Laura, ihr würdet mir da wahrscheinlich zustimmen, ne? Zumindest was die Gewalt angeht.
Genau, ich bin auch bei einer 1,5, weil, also es gibt schon ein paar deftige Szenen, aber ich hatte teilweise das Gefühl, also vor allem bei einer Selbstentzündung, da sprechen wir später bestimmt auch noch drüber, da hat sich die Gewalt für mich irgendwie nicht so richtig echt angefühlt. Mhm. Und ja, und nicht so dramatisch, obwohl es eigentlich total dramatisch ist, was da gerade passiert. Aber ich konnte es irgendwie sehr gut aushalten und fand es nicht so schlimm und deswegen bin ich mit einer 1,5 auch fein irgendwie.
Ja. In Sachen Spannung, Theresa, bin ich bei einer 3 von 5 gelandet, weil ich schon finde, dass der Film so eine, André würde jetzt wieder sagen, so eine Grund-eerie Atmosphäre hat und ich finde, die zieht sich eigentlich auch bis zum Showdown zumindest eigentlich durch für mich, deswegen würde ich sagen, aber es ist jetzt aber auch kein Film, der jetzt so richtig Nervenkitzel verspürt, deswegen ja irgendwo so zwischen 2,5 und 3 würde ich sagen, was würdest du sagen?
Ja, ich bin da bei einer 2 von 5, auch weil es einen Punkt in diesem Film gibt, wo bei mir die Spannung eigentlich komplett auf Null gegangen ist und am Anfang würde ich eher sagen, ich war interessiert als angespannt und ja, ich glaube, das macht schon nochmal einen Unterschied, weil ich schon, man bemerkt schon die Bedrohung, aber ich war trotzdem eher so in dem Modus, ja, ach, mal schauen, was hier passiert, aber nicht so bibbernd vorm Fernseher sitzen, sondern eher so eine positive Neugier, wenn ich das jetzt richtig differenzieren kann. Ja, deswegen bin ich eher bei 2 von 5.
Okay. Laura, bist du da bei Theresa?
Genau, ich wäre auch bei 2 von 5. Ich finde, also jetzt unabhängig davon, ob man von dem wahren Fall, an den das ja angelehnt ist, was weiß oder nicht, finde ich, man weiß vom ersten Moment an, dass es eine dramatische Wendung geben wird in dem Film zum Negativen hin. Und auch wenn das ganz gut gehalten wird, dass man lange nicht weiß, wie genau das jetzt ausgehen wird. Aber so richtig Spannung ist für mich da auch nicht aufgekommen. Und mit einer 2 von 5, das finde ich ganz okay so.
Wunderbar. Ja, es gibt, also der Film hat eben eine Sektenthematik. Ist ja gar nicht so häufig in Horrorfilmen der Fall, deswegen ist es vielleicht auch umso reizvoller, sich solchen Film anzusehen. Ich habe jetzt mal ein paar, ja, zumindest thematisch vergleichbare Filme rausgesucht. Sound of My Voice zum Beispiel, The Master, auch wenn die natürlich alle schon, ja, schon irgendwie, sind halt keine Genrefilme in dem Sinne, aber sie haben halt dieselbe Thematik. Marcy May Malene wäre zum Beispiel eine, hat auch ein paar Vibes von The Wicker Man zum Beispiel. A Pure Place dürfte einer der aktuelleren Filme sein, die man vielleicht damit vergleichen kann. Und ich glaube, es ist Spanisch, ne? Colonia Dignidad.
Mhm.
Ja, der passt da vielleicht auch noch ganz rein. Und ich finde tatsächlich, er hat jetzt, wenn man mal diese Elevated-Ebene ausklammert, die Ari Aster da uns erzählen wollte, hat der ein paar Midsommar-Vibes, was aber hauptsächlich an den Kulissen, glaube ich, liegt, oder?
Mhm. Also ich ja, hatte und auch so daran, dass es halt ja die meiste Zeit am Tag spielt irgendwie. Ja.
Also vom Setting auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, von der Stimmung fand ich das jetzt nicht so.
Nee, das nicht. Wirklich so dieses Horror bei strahlendem Sonnenschein, Helligkeit und halt dieses, die Kommune sieht halt so ein bisschen so aus. Mm, also vom Aufbau viel freie Fläche, dann Holzhütten und so weiter. Ja, das war eher so in diese Richtung. Also wer das vielleicht mit ein bisschen weniger Subtext haben will, ja, aber es stimmt schon, fühlt sich trotzdem ein bisschen anders an. Aber vielleicht finden wir noch ein paar andere Sachen im Laufe dieser Episode. Okay, jetzt haben wir lange drum herum geredet. Unsere Zuhörenden, die den Film noch nicht gesehen haben, wissen immer noch nicht, worum es geht, aber da schafft ihr jetzt Abhilfe, Theresa und Laura.
Ja. Patrick, Sam und Kameramann Jake wollen für das damals immerhin angesagte Online-Magazin Weiß eine Reportage über einen Ort namens Eden Parish drehen. Dort, völlig abseits der Zivilisation und Behörden, soll sich angeblich Patricks Schwester Caroline befinden, in einer Art religiösen Gemeinde unter der Leitung ihres Anführers, den alle nur Vater nennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Sicherheitsleuten der Kommune nehmen Sam und Jake Kontakt mit den Bewohnern auf und interviewen diese für die Reportage, während Patrick endlich seine Schwester wiedersehen kann. Anfangs bestätigen sich keinerlei Vorurteile und die Männer finden durchaus Gefallen am Leben in dieser Gemeinschaft und erfahren, dass Vater vielen Leuten angeblich das Leben gerettet hat. Allerdings haben die Bewohner auch ihr ganzes Hab und Gut aufgegeben. Am Abend ergibt sich die Möglichkeit, Vater bei einer großen Feier der Kommune zu interviewen. Doch das Gespräch wird ein Reinfall für Sam, da Vater die Oberhand im Gespräch erlangt und alles zu seinen Gunsten und Vorstellungen verdreht.
Später am Abend steckt ein kleines Mädchen Sam und Jake einen Zettel mit einem Hilferuf zu. Es stellt sich heraus, dass mehrere Bewohnende die Kommune aufgrund von Missbrauch verlassen wollen, aber nicht dürfen. Am nächsten Morgen, kurz vor der Abreise von Sam, Jake und Patrick mit dem Hubschrauber, kommt es zu Tumulten unter den Bewohnenden. Viele wollen flüchten und ebenfalls mit dem Hubschrauber abreisen. Jake kehrt schon zum Hubschrauber zurück, um den Piloten zu informieren, doch dieser wird von Sicherheitsleuten angeschossen. Im Camp wird es chaotisch. Vater will die Flucht verhindern und sieht sich gezwungen, zum Äußersten zu greifen. Er zwingt die Bewohnenden dazu, mit Blausäure versetzte Getränke zu sich zu nehmen. Wer sich weigert, wird erschossen. Patrick wird gefangen gehalten und von seiner Schwester mit einer Giftspritze getötet. Zurück im Camp findet Jake Sam gefesselt an einem Stuhl in Vaters Büro. Dieser gibt den Männern die Schuld für das ganze Unglück und schießt sich selbst in den Kopf. Letztlich gelingt Sam und Jake mit Hilfe einer Security-Kraft und des Hubschraubers die Flucht. 167 Menschen haben bei diesem Gruppensuizid ihr Leben verloren.
Ja, vielen Dank euch beiden. Bei mir war es so, dass ich habe den Film jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal gesehen. Und mir war natürlich klar, dass der Film sich auf eine der, zumindest was diese religiöse Sektenthematik angeht, eine der dunkelsten Tage der zumindest der modernen Geschichte angeht, bezieht, nämlich das Jonestown oder das sogenannte Jonestown Massacre von 1978. Und dann war es so, also wie gesagt, ich kannte das grob und wusste so, was passiert ist, dass dort eben Massensuizid gab und dass es dort halt diesen Anführer Jim Jones gab. Und dann dachte ich mir so wieder bei dem Film, ja, irgendwie ist der ein bisschen klischeehaft, dass irgendwie alles, was der uns zeigt, ist so das, was alles, was so passiert, was ich mir vorstellen würde, wenn ich jetzt ein Drehbuch über eine Sekte schreiben würde, dann würde genau das so aussehen. Und dachte, irgendwie ist das komisch. Und dann habe ich mir dann doch nochmal eine Dokumentation durchgelesen und einen Podcast gehört und die im Lexikon nachgelesen. Und es ist halt wirklich ja fast 1:1 genau so passiert, wie es der Film gemacht hat. Und letztendlich basieren ja größtenteils die Klischees, die wir so über Sekten kennen, von diesem realen Ereignis oder basieren auf diesem realen Ereignis. Und dann war ich dann doch wieder ein bisschen ja fasziniert, angewidert gleichzeitig, aber dann doch, ja, ich war ein bisschen irritiert, weil ich halt dachte, dass der Film halt wirklich echt so eine Klischeegeschichte daraus macht. Aber letztendlich ist es halt eben genauso passiert. Also für diejenigen, die es nicht wissen, es gab eben diese, ja schon, ich glaube, helf mir mal kurz, ich glaube in den 50ern war das schon, ne? Da hat Jim Jones diese Sekte gegründet oder zumindest diese Vorläufer, dieser People Temple Sekte dort. Und ja, hatte eigentlich auch so ein paar, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, so schlechte Absichten, ja, sah sich eben eher dem Sozialismus zugewandt und war gegen den Kapitalismus, der eben seine Kreise zog in den USA. Aber er hatte dort halt eben in seiner Community eben auch, musste er sich Vorwürfen über sexuellen Missbrauch und Drogenexzessen konfrontiert sehen und ist dann eben ausgewandert sozusagen mit seiner Sekte in den Regenwald nach Guyana oder Französisch-Guyana und hat dort eine Siedlung gegründet, die dann auf den Namen Jonestown hörte. Ist auch gar nicht egoistisch, den Ort so zu nennen, ne? Wie man selbst heißt.
Aber das ist ja in der Nähe von Georgetown und ich glaube, das ist so Gag einfach, vielleicht auch so ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich. Und dort haben dann eben so in Anführungszeichen in Bestzeiten irgendwie so, glaube ich, so knapp 1000 Leute in dieser Kommune gelebt, die eben nach außen hin hermetisch abgeriegelt wurde. Und im Film ist es ja so, dass dann eben, wie gesagt, der spielt ja auch in der Gegenwart der Film, dass dort ein Team von Reportern vom Vice Magazine dort in den Dschungel fliegt und es waren tatsächlich damals Leute da, aber es war ein Politiker, nämlich Leo Ryan Jr. Und der wurde auch begleitet von einem Kamerateam. Und es war tatsächlich dann so wie im Film. Zunächst war das irgendwie alles ganz toll. Alle Leute waren begeistert. Der Politiker war begeistert. Und am Abend gab es dann ein Fest für die Leute dort. Aber da wurden ihnen dann tatsächlich eben Zettel mit Hilferufen zugesteckt. Und man fand dann später auch heraus, dass es bereits im Vorfeld Überlegungen gab von Jim Jones, also dem tatsächlichen Father, dass er eben entweder den Ryan Jr. gar nicht erst hineinlässt in die Kommune oder ihn gar dort ermorden lassen möchte. Und ja, es gab dann irgendwie Gerüchte, dass es dort zu Foltereien kam in Jonestown und so weiter und so fort. Und der Jim Jones wurde dann auch konfrontiert mit diesen Vorwürfen, stritt natürlich alles ab. Und er meinte dann, jederzeit könne hier jeder freiwillig diesen Ort verlassen. Und dann wollte das Kamerateam beziehungsweise die Ryan Jr. dann auch wieder aufbrechen und es wollten eben 16 Bewohnende aus dieser Community, jetzt fahre ich auch schon auf rein, Theresa. Ich meine, das ist ja dasselbe im Endeffekt, aber
wollten, wenn du halt Community draus machst und nicht Commune sagst.
Ja, sie wollten auf jeden Fall mit abreisen, zurück in die USA. Und ein Bewohner teilte dann dem Politiker mit, dass er sich in Gefahr befinde, wenn er nicht sofort abreisen würde und so weiter und so fort. Und er wurde dann noch attackiert mit einem Messer, jetzt nicht besonders schwer verletzt, aber wurde eben attackiert. Und dann wollten sie eben Jonestown verlassen, sind auch zum Flugfeld von dem Ort, der sich in der Nähe befand, abgereist. Und in dieser Gruppe war dann quasi, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, war dann quasi ein Agent dabei, den Jim Jones dort eingeschleust hat sozusagen. Und als sie dann abreisen wollten, näherte sich dann halt ein Traktor mit einem Anhänger an das Flugfeld und dort stiegen dann eben bewaffnete Leute aus und haben quasi das Feuer eröffnet auf den Konvoi und da sind, ich weiß jetzt nicht, 5 Leute wurden da getötet. Da war eben dieser Politiker dabei, der Ryan, dann war ein NBC-Reporter dabei, ein Kameramann, ein Fotograf und eine Bewohnerin eben aus Jonestown, die flüchten wollte. Und im Camp selbst in der Community, als Jim Jones hörte, was dort passiert ist auf dem Flugfeld, hat er eben die komplette Gemeinschaft per Lautsprecher zusammengetrommelt und hat ja, aufgerufen quasi zum Massensuizid, und die Leute haben dann alle eine Getränkmischung aus Saft, Valium und Ciancali in Pappbechern zu sich genommen. Da waren dann eben auch viele Kinder dabei. Es waren, wurden die Leute mehr oder weniger gezwungen quasi dazu, denn wenn sie das Getränk nicht zu sich genommen haben, wurden sie eben von den Sicherheitsleuten dort erschossen. Ja, ein paar Leuten gelang dann auch die Flucht. Jim Jones hat sich, ja, weiß man nicht so genau, er starb durch einen Kopfschuss, ob er sich den selbst zugeführt hat oder von einem anderen, ist bis heute unbekannt. Ich glaube, 5 Leuten gelang die Flucht, ein paar Leute waren noch gar nicht anwesend an diesem Tag. Ja, und man fand zunächst 400 Leichen und irgendwann kamen dann auch US-Soldaten zur Bergung der Leichen dort an und im Endeffekt kam man auf eine Summe von, ich glaube, 913 müssen es, glaube ich, gewesen sein, die man gezählt hat.
Ich hatte 909 oder 908, aber so auf jeden Fall über 900. Also es ist krass.
Und da eben fast 300 Kinder, ja, dabei. Und das ist schon, ja, wie gesagt, ne, das ist so irgendwie das Klischeebild, wie man es, wenn man so über Sekten spricht, ne, denn das ist so, wenn man das hört, ne, es gibt ja auch viele, viele Sekten. Also ich glaube, wir haben jetzt auch teilweise alle dieselbe Podcast-Episode noch gehört. Ich habe gerade vergessen, wie der Podcast heißt.
Der heißt Sekten und Kulte.
Ja,
den gibt es auch nicht mehr, ist ganz interessant, obwohl ich da tatsächlich sagen muss, die sind nicht sehr transparent mit ihren Quellen und erzählen da manchmal so Sachen, wo ich mir denke, okay, und woher wollt ihr das wissen? Also das an dem Punkt gerne nochmal kritisch dazu gesagt.
Ja, die sind halt auch eigentlich nur übersetzt, die Podcasts, ne? Die sind ja komplett in den USA, ja, auf Englisch so erschienen und man hat sie quasi eingedeutscht, übersetzt, und ich weiß nicht, ob da dann tatsächlich die Quellen auch, naja, wissen wir ja, ne? Bei uns nimmt man es ein bisschen genauer mit den Quellen als anderswo, das ist ja typisch deutsch, ist ja auch gut so, aber ja, was da nun stimmt und was da frei erfunden ist, aber man bekommt einen ganz guten Eindruck, denke ich, gerade so auch so über die Vergangenheit von dem Jim Jones in dem Podcast, können wir auch nochmal verlinken in den Shownotes, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Das ist jetzt die eine Geschichte, Laura, aber die andere Geschichte ist, dass es, ja, Ty West, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat zu The Sacrament, eben dieses reale Ereignis nimmt und daraus einen Spielfilm macht, was ja per se auf dem Blatt Papier erstmal gar nicht schlimm ist, weil über jedes geschichtliche Ereignis gibt es irgendwie einen Film. Mhm. Aber nun ist es hier so, dass er quasi diese Geschichte 1:1 nimmt, sie aber in die Gegenwart verfrachtet. Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen eben der Aufhänger, ne? Wir haben halt eben ein weißes Reportageteam hier und keinen Politiker, der dorthin reist. Und dann die Geschichte aber als Found Footage verkauft und uns gleichzeitig damit ja irgendwie weiß machen will, das wäre eine wahre Geschichte, aber nicht die Geschichte, die in Jonestown passiert ist.
Ja.
Und alle wissen aber trotzdem, dass es die Geschichte aus Jonestown ist. Und das ist dann irgendwie, ja, also ich würde sagen, die Kritik, die er bekommen hat für diese Ausschlachtung der Geschichte, ist zumindest nicht unangemessen. Oder was meinst du?
Nee, also ich muss sagen, ich finde das in dem Fall auch irgendwie echt schwierig. Also ich meine, es ist ja grundsätzlich schon immer so ein Riesending, also und eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe, weil auf der einen Seite findet man diese True Crime Filme und Formate ja wahnsinnig interessant, also ich zumindest, aber auf der anderen Seite ist es immer irgendwie strange, dass man sich reales Leid quasi als Unterhaltung reinzieht, aber hier finde ich es halt so ein Etikettenschwindel, weil es ja, wie du uns quasi gerade vorgetragen hast, ja wirklich 1:1 die Geschichte ist und dann aber so getan wird, als wäre das jetzt ein Drehbuch, was er sich so einfach ausgedacht hat. Und ich verstehe das auch nicht, warum das so gemacht wurde, weil eigentlich ist es ja immer so ein totales Marketing-Ding auch, dass Filme sagen, nicht nur based on a true story, sondern this is a true story. Also ich kann es irgendwie in dem Fall gar nicht nachvollziehen, warum die dann marketingmäßig nicht sowas gemacht haben, von wegen, wenn Jonestown heute sich ereignen würde, weil das ist es ja im Prinzip. Sie nehmen die Geschichte und setzen sie in unsere jetzige Zeit. Und ich meine, das hat ja auch eine Aussage, ne? Also für mich hieß das so ein bisschen, sowas könnte auch heutzutage in unserer Gesellschaft nach wie vor passieren. Aber ich verstehe nicht, warum er in dieser Form einen Spielfilm darüber gemacht hat. Also ja, ich sehe das wirklich ein bisschen kritisch in dem Fall. Ich finde es irgendwie, man kommt sich ein bisschen verarscht vor.
Ja, beziehungsweise warum er auch genau diese Art an Film gedreht hat. Ne? Wenn er einen Spiel, also einen regulären Spielfilm ohne Found-Footage-Elemente gemacht hätte, dann wäre es sogar für mich irgendwie noch nachvollziehbarer gewesen. Mhm. Aber so suggeriert er uns halt irgendwas, was, ja, ich weiß nicht, es wirkt halt irgendwie komisch, ne? Weil, wie gesagt, so als Film funktioniert das ja durchaus, aber eben mit dieser Wahngeschichte im Hintergrund fragt man sich halt schon, was das denn irgendwie soll. Mhm. Ne? Ich meine, er hätte ja. Ja, nee, ist auch Quatsch, ne? Wenn er jetzt gesagt hätte, wir tun so, als hätten wir von Footage von damals bekommen, was wir ihnen jetzt zum ersten Mal zeigen dürfen, wäre es ja auch nicht besser gewesen. Wäre natürlich auch deutlich teurer gewesen, den Film halt so aussehen zu lassen, als würde er in den 70ern spielen, aber es wäre natürlich irgendwie noch geschmackloser irgendwie gewesen. Aber ja, ich weiß nicht, er hätte dann einfach es vielleicht doch deutlich also zumindest in Kernelementen differenzierter machen müssen. Er hätte vielleicht diesen Jim Jones nicht so noch 1:1 genauso porträtieren sollen, wie er in Wirklichkeit war. Ja. Ich weiß nicht genau, da gäbe es, glaube ich, schon ein paar Möglichkeiten. Theresa, wie ist deine Einstellung dazu?
Ja, also prinzipiell finde ich das, wenn es respektvoll gemacht ist, überhaupt nicht schlimm, auch sowas auch einem Spielfilm zu machen, weil das kann ja auch einen edukativen Charakter haben, weil sich das dann halt Leute angucken, die sich halt nie im Leben eine Dokumentation drüber angucken würden. Und gleichzeitig ist ja irgendwie so, ja, diese Gefahr vor so wirklich gewalttätigen Sekten, das ist ja immer noch was existiert, da kann man ja ruhig auch mal drüber aufklären. Und wenn man das dann halt so verpackt, dass es möglichst viele Leute auch schauen, dann finde ich das auch in Ordnung. Und ich muss halt auch sagen, ich finde, dass der Film auch eigentlich gut mit dem Thema umgeht, während man den Film guckt. Also der ist auch nicht so exploitativ, wie er hätte sein können. Wir hätten ja auch irgendwie die körperliche Gewalt an Kindern sehen können. Und das sind ja alles Sachen, die zeigt uns der Film überhaupt nicht, worüber ich ehrlich gesagt dankbar war, dass der das nicht mit eingebaut hat. Ich finde halt, es wird einfach alleine durch die Tatsache schwierig, dass an keinem Punkt danach mal gesagt wird, so, und das ist dort und dort dann und dann passiert. Mhm.
Und ja, das
hätte halt gereicht, finde ich. Ja. Also meine Meinung, es hätte gereicht, wenn er einfach gesagt hätte, das ist damals passiert, da und da kann man vielleicht irgendwie, oder informiert euch selbst drüber. Und dann hätte es von mir aus auch trotzdem ein Found-Footage-Film sein können, wenn er mir dann halt eben nicht verkaufen möchte, dass es jetzt eine frische eigene Idee ist und als wäre die Basis dieser Idee nicht das Leid wirklich von fast 1000 Leuten.
Ja.
Vor allem, weil ja dann im Abspann auch steht, ne, es sind 167 Leute gestorben.
Ja.
Obwohl wir wissen, es sind über 900 und man denkt sich dann nur so, ey, komm. Also, weißt du, er hat ja diese Realität eigentlich nicht aufrechterhalten können über den Film, schon bei den Credits nicht. Und dann im Abspann zieht er es aber durch, dass er uns diese Geschichte wieder versucht, als Realität zu kaufen. Also ich finde, dieses Format hat auch irgendwie nicht zusammengepasst mit diesem Film.
Ja, vor allem hat es halt auch so ein Geschmäckle dabei, weil ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel die englische Wiki mal aufmacht zum Jonestown Massacre, dann sieht man halt auch Bilder, wie die Polizei quasi dort diese Leichenberge aufgefunden hat. Und wenn man das sieht, bekommt man ein bisschen das Gefühl, dass Ty West das gemacht hat mit den 167, weil sie es rein aus finanziellen Gründen nicht geschafft haben, so viele Statisten dorthin zu karren, dass man dort irgendwie 1000 Leichen auf so einen Berg werfen kann, weil es sieht halt schon, so wie es damals wirklich war, echt grausam aus. Und ich glaube, das hätten sie finanziell gar nicht auf die Beine gestellt. Deswegen hat man sich wahrscheinlich, will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber deswegen hat man vielleicht einfach direkt mal eine Null hinten weggenommen bei der Opferzahl, weil man nimmt. Also das ist dann irgendwie ein bisschen komisch. Aber genau, wir sind dann gleich bei dem nächsten Thema, zu dem wir dann auch gleich kommen können, wie authentisch dieser Found-Footage-Part dann überhaupt umgesetzt ist. Dazu gleich mehr vielleicht noch ganz kurz, wir haben ja schon über Ty West gesprochen. Ne? Der hat hier, wie gesagt, Regie geführt, hat aber auch das Drehbuch geschrieben und hat zum Beispiel auch selbst den Schnitt übernommen. Theresas Most Favorite Horror Person of All Time hat den Film produziert, ja, Eli Roth.
Das fand ich auch cool, als der Film anfängt und die erste Person in den Opening Credits ist Eli Roth und ich dachte so, okay, warum?
Ja, die waren halt mal Bros. Ich weiß nicht, ob die das immer noch sind, aber wahrscheinlich kam das dann irgendwie durch Cabin Fever 2, dass die beiden sich da irgendwie angedudelt haben, aber ja, wahrscheinlich sogar. Ansonsten, ja, was die Besetzung angeht, es sind durchaus ein paar Gesichter, die man kennen kann. Vor allem ist es interessant, dass halt der halbe Cast aus Your Next irgendwie dabei ist. Hier Joe Swanberg, A.G. Bowen und Amy Simetz. A.G. Bowen kennt man auch noch aus ein paar anderen Filmen. Der ist ja so in diesem Dunstkreis, Adam Wingard, Ty West, Adam Green so unterwegs gewesen, auch als Schauspieler. Und ansonsten dürfte eigentlich die Person, die hier den Jim Jones spielt, Gene Jones, auch lustiger Zufall, den kennt man auf jeden Fall aus No Country for Old Men, aber ansonsten ist jetzt da aus der Besetzung, ne, bei so einem Film nimmt man ja auch nicht so viele bekannte Gesichter, wenn man eben die Authentizität möglichst aufrecht erhalten will. Aber tut der Film das überhaupt? Wir haben hier den Aufhänger, Laura, es ist eine Weiß-Doku. Da merkt man auch gleichzeitig schon wieder, wie die Zeit vergeht. Denn das würde heutzutage niemand mehr als Aufhänger benutzen. Ich meine, für diejenigen, falls ein paar Superjunge noch unter euch sind, also Weiß war halt mal ein Online-Magazin, was durchaus auch eben kontrovers aufgenommen wurde, weil sie sich halt so mit, ja, mit Themen beschäftigt haben. Das ist so heutzutage, ja, YouTube hat das ja auch so ein bisschen abgelöst, ne? Was auch so viel diese Selbstexperimente waren, wie sowas wie, ich habe 7 Tage lang unter Löwen gelebt oder ich, ja, nee, ist ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So diese, ja,
ich habe
diese Sachen halt,
wo sich 20 Tage Heroin genommen und jetzt schauen, ja, wir mal, was passiert.
Und bin danach studieren gegangen, guck mal, was aus mir geworden ist oder irgendwie sowas. Genau, das ist halt dieses, sie nennt es ja selbst am Anfang dieses immersive Journalism oder irgendwie sowas, das wird am Anfang, glaube ich, auch irgendwie so gesagt. Mhm. Wie gesagt, heutzutage wird das keiner mehr machen, irgendwie Weiß spielt überhaupt keine Rolle mehr, glaube ich, gibt es überhaupt Weiß noch? Also Deutschland wurde es auf jeden Fall wegrationalisiert.
Ich glaube, das gibt es noch.
Weiß nur von Deutschland auch, ich schau mal gerade.
Ja, aber in Deutschland ist es doch, das gibt es ja schon seit, glaube ich, 2016, 17 nicht mehr, glaube ich.
Ja.
Schon eine ganze Weile, glaube ich. Also ich kannte mal eine Person, die dafür geschrieben hat, aber Weiß Magazine, ich habe ewig, also seitdem auch echt nichts mehr gehört. Ja, die Webseite gibt es auf jeden Fall noch.
Ja. Also Weiß Media meldete 2023 Insolvenz an. Hat jetzt aber nicht zu heißen, dass sie komplett weg sind. Tja.
Stimmt, ist erst die Einstellung von Weiß Deutschland ist Anfang 2024. Ja, krass, aber.
Ja, naja.
Trotzdem nichts mehr. Hat auf jeden Fall keine Rolle mehr gespielt, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Also, von daher, aber du hast es, Laura, du hast es eben schon gesagt, die Immersion findet eigentlich gar nicht so richtig statt, wenn, weil Theresa hat es eben auch schon gesagt. Mhm. Ich meine, da steht groß: produced by Eli Roth,
ja.
Directed by Ty West. Wozu dann Found-Footage-Film machen, wenn man schon ab der ersten Sekunde darstellt, nee, das ist hier ein Spielfilm.
Ja, voll. Also ich habe dann am Anfang irgendwie so gedacht, okay, also wir wissen ja, ich weiß gar nicht, ob wir das vor dem, doch klar, wir wissen vor diesen Credits ja schon, dass es quasi auch ein Kameramann ist, der sich mit auf den Weg macht. Also natürlich könnte man das auch so sehen, egal was die da jetzt gedreht haben, die haben danach wie so eine Doku draus geschnitten und darum kommen jetzt da Credits, aber nee, also diese Gedanken macht man sich ja eigentlich nicht, wenn man den Film einfach normal schaut, sondern mich hat's erstmal total irritiert, dann lag auch noch schreckliche Mucke drunter und ich fand den Einstieg nicht sehr gelungen, muss ich sagen.
Ja, ich fand auch, dass, also auch gerade im weiteren Fortlauf des Films, da Kameraperspektiven und Einstellungen drin waren, da weiß ich nicht genau, ob sie uns damit suggerieren wollten, dass hier eine Post-Production quasi stattgefunden hat, indem man dann auch teilweise, also das merkt man halt in diesem Interview mit Father, später im Mittelteil des Films, dass dort halt er redet, aber da immer wieder so Schnitte zu sehen sind von den Leuten, die aus der Community, die da gerade genau einfach drum sitzen und zuhören und so weiter. Und das kann natürlich sein, ne, wenn man sagt, es wurde Post-Production gemacht und es wurden einfach Aufnahmen, die 10 Minuten später sind, wurden einfach quasi mit in diese Bild-Tonschere dort reingesetzt. Okay, aber das war nicht das einzige Mal. Ich hatte diverse Male das Gefühl, dass dort Kameraperspektiven und Einstellungen bei waren, bei denen man sich definitiv die Frage stellen konnte, wer hat das gefilmt? Woher kommt diese Aufnahme? Und ohne irgendwie eine Auflösung, die uns wie bei Gonjiam Asylum verkaufen kann, dass ein Geist es gefilmt hat.
Da muss ich tatsächlich gerade sagen, in der Szene, die du meinst, da filmt dann ja der Patrick sogar auch noch mit.
Ah, okay.
Ja, und ich glaube, da sagt sogar der Kameramann noch, film auch manchmal so ins Publikum. Wir wollen auch ein bisschen die Reaktionen der Leute einfangen. Also in der Szene erklärt.
Natürlich genau die falsche rausgesucht. Aber hattet ihr dann ansonsten das Gefühl, dass das mal ein bisschen nicht so ganz zusammengepasst hat? Oder war das einfach jetzt vielleicht der von dieser Szene ausgelöste Eindruck, der sich jetzt bei mir so ein bisschen verfestigt hat?
Also bei, ich muss sagen, bei den Kameraeinstellungen, da habe ich nicht so explizit drauf geachtet. Mir ist es vor allem beim Schauspiel halt irgendwie aufgefallen, dass ich manchmal so den Eindruck hatte, oh, das ist jetzt aber dafür, dass das hier alles so total, ne, improvisiert sein soll und beziehungsweise, dass das so stattgefunden haben soll, fand ich das alles zu glatt und halt auch so die Bildausschnitte, als war irgendwie alles zu perfekt eigentlich.
Ja, das hast du natürlich, das stellt, also beim Schauspiel, damit hat es dann nichts zu tun, aber dass natürlich die Bilder so sauber sind, dass dadurch hat sich der Film halt direkt schnell am Anfang gerettet, indem man sagt, ja, wir haben hier einen echten Profi-Kameramann am Werk, der natürlich, da hast du zumindest nicht dieses, ich sag mal so, ich habe es auch nicht vermisst, diese shaky Aufnahmen und diese unübersichtlichen Aufnahmen, die wir sonst so haben.
Das stimmt, ich bin auch immer total froh, wenn es das nicht gibt, weil ich das hasse, aber trotzdem macht das bei mir irgendwie, ich bin da eh kein großer Freund von diesem Format insgesamt, aber ich finde halt, das macht immer sowas mit diesem Authentizitätsgedanken, weil ich mir dann so denke, auch ein professioneller Kameramann wird
Moment, stopp, ich muss einschreiten, weil bevor es wieder gilt. Authentizität heißt das Wort. Authentizität. Was ich auch immer falsch sage. Ja.
Also auf jeden Fall, dass der auch in Todesangst, ein professioneller Kameramann, glaube ich nicht, dass der dann noch so filmt.
Also, diese Frage, die hatten wir, Theresa, die haben wir ja letzte Woche auch schon gehabt. Da haben wir auch gesagt, die Kamera bei Gangnam Asylum läuft mit, weil wir wissen, dass es irgendwie gewissenlose Influencer-YouTuber sind, die alles für Klicks tun und deswegen eben nicht abblenden. Und natürlich, sie hatten halt die Kamera auch teilweise um den Kopf geschnallt. Aber ja, das ist immer die Frage, ob man als Journalist, ich meine, ich weiß nicht, ob von euch schon jemand den Film Civil War gesehen hat, der ja vor kurzem im Kino lief.
Ja.
Und da hast du ja auch das ist halt deren Job. Ne? Mhm. Und gerade Weiß versteht sich ja zum Beispiel oder hat sich ja auch immer als so ein Format verstanden, wo eben nicht weggeblendet wird und nichts ausgeblendet wird. Und gerade eben die Kontroverse im Mittelpunkt steht. Und deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie noch halbwegs passt.
Hm.
Wenn da nicht, weil wir sehen ja jetzt, ja gut, er ist in Lebensgefahr, aber da hat er zum Beispiel auch die Kamera in den Busch geworfen, in der Szene, als er von den beiden Sicherheitsleuten dort verfolgt wird, falls ihr euch erinnert.
Das ist auch, glaube ich, die einzige Shaky Cam, die es im ganzen Film gibt, wenn er durch den Wald rennt.
Ja, das ist übrigens meine, glaube ich, die Szene, die ich am wenigsten mag, weil die Dudes, die beiden, dann gucken so in die Kamera und legen sie dann einfach wieder auf den Boden. Normalerweise, also da bitte dann bitte so eine Szene, wie wir sie aus Actionfilmen kennen, dann werfen sie die Kamera auf den Boden und treten noch 10-mal drauf, bitte. Aber nicht dieses, ach so, eine Kamera. Naja, ich lege sie mal wieder an die Stelle zurück.
Ich lasse sie mal
so
hier liegen, falls sie noch jemand braucht.
Ja, das war ein bisschen.
Ja, also vielleicht ist es auch meine Skepsis diesem Genre allgemein gegenüber, dass ich das auch nicht realistisch finden will. Aber ich hatte auf jeden Fall in dem Film ein paar Szenen, wo ich so dachte, das hatte ich ja eben auch schon bei dieser Selbstentzündung gesagt, ne, wo die Schwester sich anzündet, dass es irgendwie nicht real auf mich wirkt, obwohl es ja real wirken soll. Und dass ich teilweise halt auch die Dramatik, die man sieht, aber nicht spüre in den Bildern. Also, ja.
Aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, die Szene, wo mich die Kamera am meisten gestört hat, weil da wird die ja so in den, einfach abgestellt und in den Raum rein. Und irgendwie wirkt das auf mich wirklich so komplett künstlich. Also auch jetzt, ja, warum sollte man das machen? Irgendwie um alles mitzubekommen, aber so als Kameramann möchte man da nicht lieber die Kamera ein bisschen näher an sich dran haben, anstatt jetzt das Gespräch von der Schwester und einem selbst einmal in Lebensgröße komplett drauf zu haben. Und das
naja, aber das sind genau diese Szenen, wo man sich fragt, warum, weshalb, wieso, gerade so, ne? Das sind halt diese paar Szenen. Das ist nicht viel, aber man merkt sie sofort, weil sie halt dann auch sich komplett unterscheiden von den Szenen, bei denen du eben nicht das Gefühl hast, dass es so ist, ja.
Ja.
Ja, ja. Naja, was soll's. Aber generell, Theresa, den Aufhänger, dass man das so macht, es wird ja auch am Anfang vor allem über diese Textklappen ja kurz erzählt, oder beziehungsweise wird ja so ein bisschen, ne, da ist diese Community, die Schwester von unserem Mitarbeiter oder von unserem Freund ist verschollen und er hat einen Brief gekriegt und so weiter, besuche uns. Das wird ja alles am Anfang ganz schnell erzählt, ne? Und man wird dann quasi direkt ins Geschehen geworfen und reist dann quasi mit den drei Männern sozusagen mit dort in den Dschungel. Es gibt wohl angeblich Ty West hat eigentlich einen 30 Minuten längeren Cut ursprünglich angefertigt. der gerade diesen Anfangsbereich deutlich ausführlicher wohl gestalten soll. Wissen wir jetzt natürlich nicht, wie der genau ausgesehen hätte. Aber die Frage bleibt vielleicht trotzdem, hätte man da am Anfang noch ein bisschen mehr drumherum stricken können, vielleicht auch ein bisschen mehr zeigen können von dem, was man dann nur erzählt mit diesen Textklappen und den Erzählungen?
Also ich würde sagen, nein. Also das Konzept von ja, gewalttätigen Kulten dürfte, glaube ich, grob allen irgendwie bekannt sein. Und dass man da jetzt vorher nicht noch eine wissenschaftliche Abhandlung erzählen muss, warum das irgendwie vielleicht suspicious ist, was da vor sich geht. Und warum sie das unbedingt mit der Kamera begleiten wollen. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Und da bin ich eher dankbar für einen knackigen Film als jetzt für so einen 2-Stunden-Klopper mit 30 Minuten Material drin, nachdem ich nicht gefragt habe. Also ich finde, es funktioniert auch so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mehr Inhalt am Anfang den Film besser gemacht hätte. Und zum Aufhänger muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, 2013 war Ty West vielleicht auch einfach nur nicht so ein Begriff und weiß, dadurch, dass es ja eine richtig echte Firma irgendwie ist. Und
also die haben es auch mitproduziert, ne? Das sollte man an der Stelle dazu erwähnen.
Genau, und aber dadurch, dass es die ja wirklich gibt und wenn man dann mit den Namen, die da halt vorher laufen, nichts anfangen kann, könnte man sich das vielleicht tatsächlich denken, dass es real ist, wenn man jetzt eben nicht auf so Kleinigkeiten achtet, sondern einfach so komplett ohne Plan diesen Film einlegt und guckt im Jahr 2013 und sich einfach nicht so viele Gedanken macht. Ich glaube, dadurch, dass Weiß der Aufhänger ist, ja, ich finde, das trägt eigentlich schon dazu bei, das so ein bisschen aufrecht zu erhalten, dieses Gefühl von, das könnte vielleicht echt sein. Obwohl halt eben dann, ja, dem geschulten Auge und den Personen, die so ein paar Namen kennen, schon bei Eli Roth auffällt.
Ich fand dann das wenigstens sein. Okay, würde ich dir recht geben, aber lass halt wenigstens den Namen Eli Roth raus. Der war halt damals schon, der Höhepunkt seines Schaffens lag da schon ein bisschen hinter ihm. Den kennt halt jeder, der diesen Film guckt.
Und vor allem, es stehen ja auch, also steht zum Beispiel Gene Jones as the father. Also,
ja,
ne? Genau. Also ich meine spätestens da. Aber du hast recht, Theresa. Ja, okay. Es gibt natürlich viele Menschen, die sich das angucken und dann nicht explizit drauf achten. Aber ja, also ich glaube, wenn man irgendwie so wollen würde, dass es richtig echt wirkt, dann hätte man das anders gemacht.
Ja.
Aber wisst ihr, was ich gerade gedacht habe, wenn also in dieser 30 Minuten längeren Fassung, bestimmt war da eine Szene drin, wo einer von den beiden Journalisten mit seiner schwangeren Frau darüber diskutiert, ob er den Trip macht oder nicht.
Ja.
Das kann sein, ja.
Weil er später ja immer wieder erwähnt, dass er Vater wird und ich immer so dachte, boah Mann, das nervt, warum sagt er das immer wieder? Und weil das irgendwie so für mich nicht so richtig gepasst hat dazu, dass wir eigentlich sonst gar nichts über die beiden so recht wissen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in diesen 30 Minuten drin war, dass die beiden Figuren so ein bisschen mehr Background noch bekommen haben.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, das Erstaunliche ist, und deswegen bin ich bei dir eigentlich, Theresa, wenn du sagst, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie, aber der Film schafft es, dass, obwohl wir wenig bis gar nichts über unsere drei männlichen Hauptfiguren wissen, sie irgendwie sympathisch rüberkommen. Gut, dazu, um eine Figur sympathisch zu finden, muss man ja auch kein Hintergrundwissen unbedingt haben. Aber sie haben ja jetzt auch nicht sonderlich viele Charaktertraits oder irgendwie sowas. Aber irgendwie fiebert man halbwegs mit. Das kann natürlich sein, dass es einfach daran liegt, dass wir haben hier die drei, in Anführungszeichen, normalen Leute noch, die da sind. Andere normale Leute, in Anführungszeichen, gibt's da nicht. Die halt eben nicht zu dem Kult gehören. Ja, gibt's eigentlich nicht, außer der Hubschrauberpilot vielleicht noch. Vielleicht liegt's auch einfach daran, ich weiß nicht, vielleicht finden wir ein paar Erklärungsversuche, aber ich glaube, Theresa, die ging's wahrscheinlich auch so, ne? Also man fiebert schon mit den drei Männern.
Ja, weil ich mich eigentlich in einer ähnlichen Position befinde wie sie, vom Mindset her, sag ich mal, dass ich von vornherein weiß, da wird irgendwas Schlimmes passieren. Und ich glaube, wenn ich da als Journalistin wäre, ich würde schon auch danach suchen, nach den Sachen, die dort irgendwie faul sind. Und es ist jetzt vielleicht nicht die feinste journalistische Arbeit, aber deswegen bin ich auch keine Journalistin. Von daher ist es ja kein Problem. Aber ja, einfach so diese Grundskepsis dieses Kultes gegenüber kann ich halt einfach total gut nachvollziehen. Und das ist ja so deren Aufgabe, mit der ich halt komplett ja, connecten kann irgendwie. Und ich glaube, das reicht dann in dem Moment tatsächlich aus. Die fallen nicht unangenehm auf. Sie verhalten sich trotz aller Skepsis den Menschen gegenüber respektvoll.
Ja, ja.
Und verhalten sich da jetzt nicht wie die Axt im Walde, was ja auch bei so Filmen gerne mal der Fall ist, ne? Wenn dann in irgendwelche Gebiete gekommen wird, mit denen man eigentlich nichts am Hut hat oder in andere Kulturen, dass dann die Menschen, ja, aus dem Westen, aus Amerika, whatever, sich halt einfach echt daneben benehmen. Und das tun sie halt auch nicht. Und damit stechen sie auch so ein bisschen...
Ungewohnt, ne? Für eine,
ja, die stechen so ein bisschen raus tatsächlich. Ja, genau. Vor allem, wenn der Name vorne steht. Ja, und deswegen bin ich da bei dir. Ich mochte die auch eigentlich ganz gerne, obwohl man fast nichts über sie weiß.
Ja, sie wirken fast, Laura, als wie, also sie wirken eigentlich nicht wie Weiß-Journalisten, ne? Das ist das Interessante daran, weil die sind ja doch eher, sag ich mal, wie gesagt, an der Kontroverse, auch ein bisschen am Populistischen interessiert gewesen. Mhm. Gleichzeitig sagt man aber auch immer, und das war ja auch wieder ein Punkt, der kritisiert wurde, dass es eben, dass viele Reportagen zwar hautnah dran waren und auch schlimme Sachen gezeigt haben, dass aber keine Stellung bezogen wurde seitens der Journalisten. Und das ist vielleicht das, was hier auch ganz gut zur Geltung kommt, dass es eine, ne, also die, unsere drei Herrschaften sind da und es wird so relativ nüchtern und neutral betrachtet, das Ganze. Ne? Sie sagen ja auch, wenn ihnen irgendwas auffällt, dann wird es ja auch angemerkt, aber sie sind erstmal dem offen gegenüber. Was natürlich auch wieder ein bisschen weird ist. Das würde halt funktionieren, wenn der Film 1978 spielt. Aber im Jahre 2013 kennt man halt auch von Scientology bis, weiß ich welchen Hexenkult, kennt man alles und sollte schon da eigentlich, ja, ich sag mal so, spitze Ohren kriegen, ne? Hm. Wenn man da in so eine Community reinkommt. Also es wirkt auch, ich sag mal so, ne? Wenn man uns da jetzt reinsitzen würde und sagt, dann wären wir ja schon von vornherein, glaube ich, hätten wir Vorurteile und die kommen gar nicht so zur Geltung bei den drei Leuten hier, die da sind.
Auf jeden Fall, vor allem, weil, ne, ich meine, es beginnt ja so, dass die quasi von diesen Wachen mit den Maschinengewehren empfangen werden und spätestens da hätten wir uns ja so gedacht, okay, also das ist aber hier wahrscheinlich doch nicht so pazifistisch, wie das auf den ersten Blick wirkt oder wirken soll. Ja, so ein bisschen naiv kam das schon rüber. Aber ich habe noch gedacht, dass vielleicht, also wenn Weiß es auch mit co-produziert hat, dann sollte das vielleicht auch so ein bisschen eine Image-Kampagne von denen sein, so nach dem Motto, unsere Journalisten sind voll die guten, nicht nur gute Journalisten, sondern auch richtig gute Menschen, die hier versuchen, Kinder zu retten und so.
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich habe bis ich, also ich musste nochmal nachlesen, ob inwiefern Weiß in die, jetzt in die Produktion involviert war. Also es war wohl schon die Drehbuchidee und das so zu machen, war, glaube ich, auf jeden Fall schon vorher geboren. Aber man muss sich natürlich dort das Einverständnis holen und sobald dieses vorliegt, ist ja letztendlich irgendwie auch dieses Unternehmen involviert in die Produktion. Aber ich habe mich auch gefragt, inwiefern der Film jetzt irgendwie die Art der Berichterstattung von Weiß und ähnlichen Magazinen, die es ja damals durchaus auch noch gab, kritisiert. Das, ich bin da nicht auf eine Antwort so richtig gekommen. Man kann sie rein interpretieren, weil dieser Sensationsjournalismus, der da ja drin steckt, der finde ich, kommt auch zur Geltung im Film. Aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich eine kritische Haltung, also ich glaube, das ist nicht das Thema des Films.
Ja.
Oder was würdet ihr sagen? Also ich finde nicht, dass der Film das als Aufhänger nimmt, um diese Art Journalismus jetzt zu kritisieren.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee, weil am Ende wird es ja eher so gezeigt, dass es gut war, dass sie da waren, um irgendwie zu dokumentieren, was dort passiert ist. Was ja auch wahr ist, auf eine Art. Aber zu sagen, okay, irgendwie ja, bricht man da in einen fremden Lebensraum ein, das wird halt irgendwie gar nicht thematisiert. Jetzt gut, da sterben halt Leute, dann ist es vielleicht auch okay, dass da mal einer reinguckt, was los ist, ne? Aber jetzt allgemein das Vorgehen wird nicht kritisiert, nein.
Ja, das ist, und da ist dann auch wieder, ne, das ist ja einer der wenigen Punkte, wo sich halt der Film unterscheidet von seinem realen Vorbild, ne? Das liest sich heute auch absurd an, irgendwie durch, ne? Wenn irgendwie irgendwie, ich weiß, was war nochmal seine eigentlich, ein Kongressabgeordneter war, ne? Der Leo Ryan Jr., glaube ich, dass der da einfach hinfliegt, so, das wirkt heute auch schon irgendwie ein bisschen absurd, irgendwie das Ganze, aber ja, okay. Wie sieht's denn damit aus, dass was soll ich jetzt sagen? dass der Film, genau, jetzt sind wir beim, genau, das hatten wir vorhin, Laura, die Thematik Ty West, der Meister des langsamen Spannungs- und Atmosphäreaufbauens, wie er es in House of the Devil oder Innkeepers getan hat. Mhm. Er versucht es hier, zumindest auf jeden Fall auch. Das ist schon relativ langsam, was aber irgendwie auch wieder dem Setting geschuldet ist. Natürlich kommen die da nicht an, sind in der Kommune und da läuft jemand mit einer Axt durch die Gegend und schlachtet schon Leute ab, wenn die da gerade ankommen. Das passiert halt logischerweise nicht, sondern man muss natürlich investigativ da erst so langsam drauf kommen, was da alles so passiert. Aber ich finde, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, finde ich, ist eigentlich gelungen, weil schon durch so ein paar, so durch erste Interview-Aussagen, die es dort gibt, die ein bisschen komisch vorkommen, durch ein paar Leute, die irgendwie ein bisschen seltsam vorkommen und alles wirkt irgendwie so ein bisschen clean, was dort passiert, ne? Wenn man sich das über die People-Temple-Community dort durchliest von damals, da war es ja auch so, dass sie zwar reden durften gegenüber Journalisten, aber ausschließlich positive Sachen, und so wirkt das hier natürlich auch, so ist es natürlich auch gemeint gewesen, aber dadurch baut sich so langsam, finde ich, eine Bedrohung auf, in irgendeiner Form, unterschwellig, und bekommt dann so für mich halt, ne, ich hatte es vorhin schon gesagt, André würde sagen, so eerie Vibes, so dieses Unangenehme irgendwie. Wir wissen, irgendwann wird hier was passieren und das fühlt sich auch schon so an. Es fühlt sich auch nicht so an, als gäbe es hier einen Ausweg raus, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Obwohl doch in dem Fall denkt man, glaube ich, schon, es wird auf jeden Fall so sein. Ne? Aber, aber ich fand es eigentlich gut gelöst. Sag mal so, für mich funktioniert der Aufbau, der Spannungsaufbau, auch wirklich dieses Slowburner-Ding von Ty West funktioniert hier für mich auch, weil es auch nicht ganz so extrem vielleicht ist, wie jetzt bei House of the Devil zum Beispiel.
Ja, ich fand es auch richtig gewählt, dass er halt auch mit dem Father so doch relativ lange wartet, bis wir ihn das erste Mal sehen. Also das ist ja auch so ein bisschen aus der Perspektive von der Kommune dann, ne, dass die alle so einen Hype um den machen und natürlich wollen wir den dann auch sehen, und dann lässt der Film uns so ein bisschen warten. Das fand ich auf jeden Fall auch gut gemacht. Und ich finde, der Spannungsaufbau funktioniert auch richtig gut über die Figur von der Schwester, weil die ja am Anfang so total aufgedreht und hyperfreundlich ist. Mhm. Und man sich eigentlich von Anfang an schon denkt, so, das ist die krankeste von allen.
Das war tatsächlich spannend. Ja, ich.
Also ich dachte direkt so, okay, die ist auf jeden Fall, weißt du, wenn jemand so so hochgepusht ist, dachte ich schon so, naja, die wird wahrscheinlich auch ganz tief fallen in dem Film, und so ist es ja dann auch.
Ich fand, sie wirkt halt geschult, so wie man es ja eben auch von solchen Sekten, das kennt man ja auch so, auch in gewissen Parteien ist es ja so, dass die Leute, die irgendwie nach außen repräsentieren, die auch komplett geschult sind und im Umgang mit Medien und so weiter. Und hier ist es halt so, dass ja klar ist, dass sie eine Rolle spielen wird, weil sie empfängt ja ihren Bruder dort, und deswegen wirkt sie komplett gebrieft irgendwie vom Vater. Aber mich hat schon überrascht, wie sich ihre komplette Art, also dass sie dann wirklich ausrastet, ja auch okay, so nach zwei Dritteln des Films. Das hatte mich doch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen.
War das
auch, dass der Film in diese Richtung geht. Ich dachte, er macht es dann doch ein bisschen klischeehafter, und dass sie merkt, ah stimmt, irgendwas läuft hier falsch. Ich glaube, ich muss auch fliehen mit meinem Bruder. Ach, aber das krass, ist ja gar nicht der Fall. Sie zieht das ja wirklich bis zum Ende durch und ist da ja komplett, lässt sich ja nicht vom Weg abbringen. Das fand ich schon durchaus überraschend, Theresa. Achso, Laura erst.
Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, weil wir wissen ja quasi, dass sie in diese Kommune geflüchtet ist, weil sie ein Drogenproblem hatte. Ja. Und jetzt ist sie da angeblich clean geworden. Das bezweifeln wir ja ein bisschen dann nach dem Film. Aber ich habe das halt von Anfang an so verstanden, ihre Figur, dass sie halt so die loyalste Figur in dieser Kommune quasi ist, oder in diesem Setting zumindest, weil sie halt das Gefühl hat, dass der Vater ihr Leben gerettet hat und dass sie jetzt halt auch ihren Bruder davon überzeugen will. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie irgendwie mit ihm flüchten will oder so.
Es ist ja auch, wer sich da so ein bisschen, also ich habe mich auch schon mal ein bisschen länger mit dieser generellen Thematik beschäftigt. Es ist ja so, das hörst du ja auch ganz oft über Scientology, dass eben ja vor allem die Angehörigen darunter leiden, ne? Wenn eine Person in eine solche Community, in eine Sekte irgendwie absteigt oder wie auch immer, in welcher Form, ist jetzt ein bisschen sehr negativ beschrieben von mir, aber ist es aus meiner Sicht auch, weil, wie gesagt, ich bin ja nun der größte Sekten- und Religionskritiker, den ich kenne. Und da merkt man ja halt ganz oft, und hier ist es auch so, ne, dass wenn selbst nicht mal Familienangehörige dafür sorgen können, dass du irgendwie klare Sicht auf die Dinge bekommst, dann weißt du halt, in welche Gefahr man sich begibt oder in welche Gefahr sich Leute befinden, die so tief in der Sekte drin sind. Wenn du halt nicht mal, ne, du hast deinen Bruder jahrelang nicht gesehen, du freust dich drauf, aber nicht mal der kann dich davon überzeugen, dass du hier gerade großen Unsinn verzapfst. Von daher ist es dramaturgisch auf jeden Fall gut. Aber ich hatte so manchmal, denke ich dann eben doch, okay, machen sie jetzt vielleicht doch so ein typisches Hollywood-Ding draus. Weil das wäre es nämlich gewesen, ne? Wenn der Bruder sie bekehrt und dann stirbt doch sie vielleicht auf dem Weg. Sie wird bekehrt, sie merkt, das ist totaler Unsinn. Und am Ende stirbt sie aber auf dem Versuch der Flucht oder irgendwie sowas. Mm. Das wäre das typische, die Hollywood-Version gewesen von dieser Geschichte. Mm. So, aber jetzt mal, Theresa.
Die Frage ist, zu was jetzt eigentlich genau? Also kurz mein Senf noch zur Schwester.
Ja, das wäre meine Frage gewesen.
Okay, ich dachte, es ging vielleicht auch noch um die Spannung nochmal.
Ach so, ja, da haben wir auch mal angefangen. Was die Frage von einfach beides, 10 Theresa.
Minuten war, genau.
Mach doch mal
ich
beides.
Ich habe nämlich dieses Mal mitgeschrieben.
Oh.
genau, also zu der Schwester, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass sie da ja plant, den Kult zu verlassen. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass die da echt ja bis zur Nasenspitze schon ja in dem ganzen Geschehen drin steckt und da auch nicht mehr rauskommt. Und ja, zur Spannung, ich muss halt sagen, ich fand den Film, also ich war halt eben interessiert daran, wie jetzt wohl dieses ja relativ klassische Sektenausgangsszenario wohl weitergeht, weil das da irgendwelche Menschen dann oder irgendwelche Sekten in ein, ja, ein bisschen in ein Land ziehen, wo sie vielleicht, ja, den Steuern so ein bisschen entkommen können und so. Das ist jetzt ja auch keine Seltenheit. Und als dann aber klar war, dass es um diesen erweiterten Suizid geht, war bei mir komplett die Luft raus, weil ich dachte, ach, das ist das. Und dann habe ich es halt direkt auch wieder erkannt, was das für eine Geschichte sein soll. Und dann, ja, war halt einfach echt komplett die Luft raus, weil ich dachte, ja gut, jetzt weiß ich ja, was passiert. Weil ich halt eben mich vorher auch schon mit der Thematik, mit dieser Jonestown-Geschichte befasst habe. Und irgendwie hat das für mich den kompletten Vibe gekillt, weil ich mir dann so dachte, was soll ich jetzt noch schauen? So, jetzt weiß ich ja, was passiert. Und vor allem, weil der Film dann halt eben genauso uninspiriert, muss man halt im Nachhinein dann sagen, auch weitermacht. Weil es kommt dann ja auch einfach eigentlich fast nichts Neues und das fand ich dann schon schade. Ja. Ich hätte mir da wirklich so eine frische Komponente gewünscht und die hat mir gefehlt. Und an dem Punkt, wo mir klar war, okay, die kommt halt nicht, war der was bei mir vorbei.
Das ist halt genau der Punkt, ne, den wir am Anfang besprochen haben, dass du halt der Film erzählt dir quasi, also klammern wir jetzt mal die Zeit aus und die Opferzahlen und so weiter am Ende, aber erzählt dir quasi ja fast minutiös die wahre Geschichte, aber weil du halt selber schon diese ganzen Sektentropes kennst, wirkt dieser Film halt so tropig auf dich. Und das ist irgendwie so ein bisschen das, glaube ich, was du meinst. Ne? Das, du assoziierst ja sofort irgendwelche Giftgetränke, die Leute da irgendwie in Massen auf dem Feld nehmen, um sich selbst umzubringen am Ende. Das assoziierst du als erstes mit dem Ende einer Sekte. Und natürlich passiert das hier auch so. Mhm. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das am Ende. Und da, Laura, ja, fährt sich Ty West ein bisschen selbst in die Karten, indem er eben sich so sehr auf das Jonestown-Massaker bezieht, ne?
Ja, voll.
Weil also, die Leute halt, die meisten gerade in Amerika, eben genau wissen, was da passiert ist.
Also ich glaube, in Amerika ist das ja wirklich, hier kennen das viele, aber in Amerika kennt das ja jeder, würde ich mal sagen. Ja. Genau, und ich glaube, ich habe ja ganz am Anfang so ein bisschen plakativ gesagt, ich finde, man fühlt sich ein bisschen verarscht. Und ja, wie Theresa das auch gerade beschrieben hat, ne, dass sie dann quasi ab einem gewissen Punkt erkannt hat, ach, okay, der macht jetzt hier Jonestown einfach. Und dann passiert ja auch wirklich nur genau das. Und ja, also ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man, wenn man es vorher nicht wusste, dass man sich halt wirklich auch ein bisschen ärgert in dem Film.
Ich picke mal wieder was Positives heraus. Und zwar ist das, finde ich, die Figur des Fathers, also wird sein Name, sein Filmname eigentlich mal genannt?
Nee, ich glaube wirklich nur Vater.
Ja, okay. Dann ich nenne ihn mal das Abbild von Jim Jones, weil sonst komme ich mir irgendwie blöd vor,
obwohl,
wenn ich ihn jetzt den Vater nennt.
In dem Interview muss der da nicht seinen echten Namen sogar sagen.
Ah, stimmt, ja.
Ja, oder?
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall nicht Jim Jones.
Genau. Und bei Letterboxd steht er auch nur als Father drin, weil da ist ja manchmal dann auch noch so ein Slash und der richtige Name. Mhm. Aber genau, ja, stimmt.
Naja. Dann nennen wir ihn halt Vater. Auf jeden Fall muss ich sagen, das ist für mich eine der stärksten Sequenzen im Film, ist halt wirklich diese Interview-Sequenz, die halt auch wirklich den Schauspieler, also Gene Jones, der halt wirklich 17 Minuten am Stück auch diesen Take gedreht hat, der dann quasi auch genommen wurde. Also sie haben ihn bestimmt mehrfach gedreht, aber es wurde halt wirklich 17 Minuten am Stück diese Interviewsequenz aufgenommen. Und ich muss sagen, da sieht man zum einen, dass das ein echt guter Schauspieler ist. Ich finde, der macht das sehr bedrohlich. Der hat so eine gewisse Aura um sich herum. Also es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, so wie er sich gibt, zumindest jetzt im O-Ton, dass er die Leute um sich scharen kann, dass er ein Menschenfänger ist und so weiter und so fort, wie halt eben auch der echte Jim Jones damals gewesen ist, wenn man sich da mal so ein paar Aufnahmen zu anguckt. Also das gehört für mich auf jeden Fall zu den stärksten Sequenzen, vor allem auch, weil du dann wieder dieses, weil der Film auch damit spielt. Du hast diese in Anführungszeichen seriösen Journalisten, natürlich werden die es jetzt schaffen können, ihn zu entlarven, aber es gelingt ihnen einfach überhaupt nicht, weil der Vater einfach mit ihnen spielt und ihn quasi komplett den Journalisten ihr Handwerk legt sozusagen. Und das ist für mich so mit vielleicht der stärkste Teil des Films, Laura.
Gehe ich total mit. Also ich fand die Szene auch richtig gut, weil die halt, finde ich, auch so richtig gut erklärt, wie sowas passieren kann, dass Leute halt so einem Menschen auch einfach so bedingungslos folgen, ne? Weil der es halt total drauf hat, alles so zu drehen, wie es in seine Weltsicht und seine Argumentation der Dinge passt. Und das macht der Schauspieler wirklich richtig, richtig cool. Ich hätte voll gerne noch gesehen, wie er das ohne Sonnenbrille macht, weil das hat mich manchmal dann so ein bisschen so irritiert, aber das war natürlich auch in Anlehnung an Jim Jones, der irgendwie immer Sonnenbrille getragen hat. Aber ich fand die Szene auch sehr intensiv und sehr cool gemacht.
Ja, wie hat der Vater auf dich gewirkt, Therese?
Ja, würde ich mich komplett anschließen. Es ist für mich auch, glaube ich, mit einer der besten Szenen in dem Film. Und der ist wirklich einfach unfassbar charismatisch. Ja, fand ich definitiv ein Highlight.
Aber auch bedrohlich? Also hast du die Gefahr, die von ihm ausgeht, auch gespürt?
Ja, schon. Also er hat zwar irgendwie sowas, wenn man ihn auf der Straße sehen würde, hätte man jetzt keine Angst. Aber ich traue dem schon viele schlimme Dinge zu. Also, ja. Ich finde, er wirkt wie so ein Sektenanführer, wie man sich das auch irgendwie vorstellt.
Ja, komplett. Ich finde, wie gesagt, der lebt da auch von dem Schauspiel. Ich finde auch, wie gesagt, es sind jetzt ja auch nicht die bekanntesten Schauspieler, aber wahrscheinlich auch nicht die besten Schauspieler, aber ich finde eigentlich, zumindest, ja, du hast ja vorhin gesagt, Laura, du bist ja nicht so ganz mitgegangen, weil du schon sagst, dass die so ein bisschen zu clean, ich weiß nicht, zu abgelesen wirken oder zu geschauspielt wirken, aber ich fand eigentlich, wie gesagt, ich habe die alle auch schon mal in schlechteren Filmen gesehen, mit schlechteren Leistungen, deswegen bin ich doch jetzt auch beim dritten, vierten Mal wieder recht angetan gewesen, dass sie das eigentlich doch ganz gut gemeistert haben. Also ich finde zumindest nicht, dass sie aus diesem, also sie sind nicht daran schuld, dass der Found-Footage-Teil für mich nicht funktioniert. Drücken wir es mal so aus.
Also ich finde auch, dass niemand schlecht geschauspielert hat in dem Film. Ich finde halt nur, dass das Schauspiel manchmal das für mich nicht so ganz getragen hat, dieses Format. Also, dass sie mir dafür einfach zu professionell an der einen oder anderen Stelle waren. Aber gut geschauspielert trotzdem auf jeden Fall.
Ich fand auch das Set-Design, haben wir auch schon ein paar Mal anklingen lassen, fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich hoffe, haben da jetzt nicht irgendwie zig Hektar Wald gerodet für oder so, aber ich fand es schon echt, das sah durchaus beeindruckend aus. Ich fand schon fast ein bisschen schade, also wie gesagt, sie haben es ja eigens wirklich gebaut, ne? Die ganzen einzelnen Hütten und sowas wurden alle für den Film gebaut. Ich fand schon fast ein bisschen, und da bin ich schon wieder bei dem Kritikpunkt angelangt, Theresa, mir wurde ein bisschen zu wenig von dem Leben tatsächlich gezeigt hier in Eden Parish. Also wir bekommen ja immer viel erzählt, ne? Zum Beispiel, wir machen das und das und hier wird das und das gemacht mit uns und uns geht's hier gut und wir versorgen uns selbst und so weiter, aber wir sehen halt davon fast gar nichts. Und da hätte ich doch noch ein paar Minuten durchaus noch ertragen können von The Sacrament, wenn diese dafür genutzt worden wären, um uns da ein bisschen was zu zeigen, ne? Wie die arbeiten dort und wer da wie arbeitet und wie freiwillig ist das alles, wie werden die Aufgaben verteilt dort und so weiter, wie funktioniert das alles, ne? Auch wie, wenn da mal doch irgendjemand zum Arzt muss und so weiter, wie funktioniert das? Auch ein bisschen was davon zu Gesicht bekommen. Also quasi auch wirklich so, wie man eine richtige Reportage kennt. Wenn man jetzt ein blödes Beispiel jetzt bei Spiegel TV oder sowas, da würden sie das auch so machen. Da würden sie das auch zeigen, wie mehr der Alltag zum Beispiel dort funktioniert. Und das ist halt ein bisschen schade, dass man, wenn man schon dieses ganze Set und sowas alles aufbaut, das gar nicht so umfangreich nutzt. Fand ich zumindest. Ich hätte da mir gerne noch ein paar mehr Einblicke gewünscht, weil das gehört ja auch dazu, ne, wenn man vor Sekten warnen will und so weiter, dann muss man eben auch zeigen, wie dieses, wie ist das Sprichwort? Heiter Sonnenschein? Nee, wie heißt das?
Oh Gott, was willst du denn mit Sonnenschein jetzt in dem Kontext?
Friede, na, wenn alles Freude, positiv Eierkuchen ist. Friede, Freude, Eierkuchen und sowas in der Art so.
Okay, ich verstehe, was du meinst, aber ich gehe da nicht so hundertprozentig mit, weil, also es ist ja auch von dem, was man jetzt weiß, von dem, was ich aus diesem einen Podcast mit wenig Quellenangaben weiß, ist es da ja auch so gewesen, dass die halt einfach zum Teil unnormal lange von morgens 7 bis abends 7 durchgeackert haben. Und ja, das wäre interessant zu sehen. Gleichzeitig müssen sie sich ja alle positiv darstellen und wahrscheinlich haben sie an dem Tag alle frei bekommen, damit sie da mal irgendwie ein bisschen Basketball spielen können und ja, mal so ein bisschen Wäsche waschen hier. Damit halt gar nicht durchkommt, wie schlimm die Zustände dort eigentlich sind und dass das ja im Grunde genommen auf eine Art Sklaverei vielleicht sogar ist, wo du nur ein Minimum an dem bekommst, was du irgendwie zum Überleben brauchst, keine Chance hast rauszukommen und unter unmenschlichen Bedingungen ohne irgendwelche Pausen und sonst irgendwas durchschuften musst, weil soweit ich mich mit diesem Thema rund um Sekten befasst habe, ist das dort ein sehr häufiges Spiel, vor allem wenn so komplette Dörfer neu aufgebaut werden. Und das ist ja kein Bild, was verbreitet werden möchte von der Seite der Sekte aus. Und eigentlich ist es ja eine Promo-Veranstaltung für die Sekte bis zu diesem erweiterten Suizid. Und deswegen hätte es mich ehrlich gesagt gewundert, wenn die dann ja da gesehen hätten, wie irgendwelche komplett ungelernten Menschen Häuser bauen, die dann zusammenstürzen während des Baus oder so. Also, aber ich kann prinzipiell das Bedürfnis verstehen und denke auch, dass das Set ein bisschen zu wenig genutzt wurde.
Was würdest du sagen, Laura?
Ja, also so ein paar Alltagsszenen, beziehungsweise ich glaube, ich hätte so ein paar Szenen cool gefunden, wo man das Gefühl hätte, die Journalisten nehmen gerade was auf und die Bewohnenden merken das gar nicht. Also, dass man die so ein bisschen natürlicher erlebt hätte und dann vielleicht auch schon so erste Anzeichen oder Signale gesendet bekommt, ah, okay, da ist doch nicht alles so so toll, wie sie jetzt nach außen hin erstmal tun. Das wäre schon ganz nett gewesen. Ich fand es wiederum aber ganz cool, dass man jetzt nicht so kritische Situationen mit dem Vater gesehen hat, sondern wir haben ja irgendwie nur einmal gesehen, wie er ne, irgendwie die Catherine da zu sich ruft und dann kann man natürlich vermuten, dass die irgendwie eine Affäre haben, aber das bleibt ja alles im Dunkeln und das fand ich eigentlich auch wiederum ganz gut.
Ja. Ja, ja, stimmt schon, wie gesagt, es ist auch, ich bin auch bei dir, Theresa, wenn das schon so, wie du es formuliert hast, ist es schon irgendwie sinnvoll, auch wieder im Kontext der Story, dass sie halt dort auch eben nicht die Schattenseiten dieser Community präsentieren wollen, das macht schon irgendwie alles Sinn. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Tatsache, dass, wie drücke ich es aus? Also da sind so ein paar Szenen bei, also wenn wir uns zum Beispiel Richtung Showdown bewegen und da fragt man sich natürlich schon als Zuschauer, bekomme ich hier, weil man muss schon ein bisschen geduldig sein, wie gesagt, gerade wenn man, ne, wir sind jetzt in Horrorfilm-Podcast und besprechen hier ja normalerweise auch Horrorfilme, The Sacrament ist so auf der Schwelle, wie gesagt, das ist wieder dieses Ding, wo ich sage, diese Situation, in der sich die Figuren befinden, gegen Ende ist auf jeden Fall der Horror und deswegen ist es für mich ein Horrorfilm, aber er erfüllt jetzt nicht unbedingt das, was die meisten als Horrorfilm bezeichnen würden. Also da, wie gesagt, das ist so, ist jetzt nicht gruselig, es ist jetzt nicht besonders der absolute Nervenkitzel und so weiter. Dazu kommt eben die langsame Erzählweise des Films, aber man fragt sich zumindest, bekomme ich für meine Geduld, und mit Geduld setze ich in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, ich habe es als positiv empfunden, bekomme ich einen Payoff am Ende dafür. Und wir haben ja schon gesagt, es ist letztendlich die wahre Geschichte, die dort erzählt wird. Es gab halt diesen Massensuizid. Es wird ein bisschen actionreich dargestellt teilweise, weil halt eben doch relativ viel umhergeballert wird. weiß ich nicht, ob der Payoff am Ende ausreicht. Das ist halt wieder die Problematik, wie sehr hält man sich an der wahren Geschichte fest und so weiter und wie sehr nicht. Und ich fand auch auf dem Weg dorthin, also wenn man eigentlich denkt, jetzt müsste, sag ich mal, die Action oder der Horror losgehen, dann bremst der Film in einigen Szenen doch nochmal richtig krass aus, finde ich, wo halt wirklich nochmal so immer wieder so 2-3-minütige Szenen drin sind, wo ich denke so, boah, nee, also jetzt möchte ich schon, dass es irgendwie losgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber ich fand so, er hat ein paar Pacing-Probleme, finde ich, im letzten Drittel, wo er eigentlich deutlich mehr Vollgas geben müsste, fand ich. Theresa, vielleicht.
Ja, also bin ich voll bei dir, aber bei mir hängt das, glaube ich, halt auch damit zusammen, dass das, was ich halt eben schon gesagt habe, sobald irgendwie dieser Reveal da ist, um was für eine Sekte es sich da gerade handelt, war halt bei mir eh einfach so die Spannung komplett raus. Und
ja, es ist ja auch, kurzer Einwand, du siehst ja halt auch ganz, also sag mal, an dem Morgen, ne? Also das passiert, das wird ja auch, hier ist es ja auch so, dass das, das erzählen sie ja tatsächlich auch ein bisschen anders, als es in echt war, weil da sind sie ja bis zum Flugplatz gekommen mit den Leuten, die auch abhauen wollten und flüchten wollten und so weiter. Und erst als klar war, okay, die Leute wurden erschossen und da war Jim Jones ja klar, okay, hier werden irgendwann, wird hier Polizei oder Militär aufkreuzen, jetzt müssen wir diesen Massensuizid machen. Das ist ja hier im Film ein bisschen anders gemacht, das läuft ja quasi parallel ab. Und man sieht halt schon im Hintergrund irgendwie diese großen Behälter, wo diese Getränke zusammengemischt werden. Aber bis es denn dazu kommt, vergehen irgendwie gefühlt 15 Minuten, obwohl du schon im Hintergrund siehst und weißt, jetzt passiert das. Aber ja, da wird noch so viel umhergelabert vom Father. Da nervt er übrigens das einzige Mal, weil ich finde, da labert er dann einfach zu viel, finde ich.
Ja, total. Da fehlt dann irgendwie einfach der Drive, vor allem wenn die Katze halt schon aus dem Sack ist.
Ja.
Da muss man mit der auch irgendwas anfangen. Da kann man nicht so tun, als wäre die jetzt nicht da.
Ja, das war ein bisschen, weiß nicht, also das hat mich so ein bisschen, war ein bisschen komisch gepaced, Laura.
Ja, ich fand halt auch irgendwie, das hatte ich ja eben auch schon mal bei dieser Szene mit dem Brand gesagt, dass man, irgendwie war das so dramatisch, aber es hat sich nicht so dramatisch angefühlt und irgendwie hat man ja eigentlich total diesen Impuls, wenn man dann sieht, boah, die Leute machen das jetzt wirklich, weil der ihnen das sagt, also zumindest einige, ne, haben es ja quasi freiwillig gemacht, dass man dann eigentlich so voll verstehen möchte, wie das funktioniert und wie jemand einen so manipulieren kann. Und ich finde, darauf hat der Film mir dann irgendwie nicht so, auch am Ende nicht so die richtige Antwort oder die richtige Idee geliefert.
Ja, das stimmt.
Und ich finde da, wenn ich das an der Stelle schon mal sagen darf, ich hatte mir dazu die Arte-Doku angeschaut, zu dem echten Fall. Und die hatte da für mich einen totalen Mehrwert. Nicht nur weil, also auf der emotionalen Seite, weil man da halt wirklich auch Überlebende gesehen hat, die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt haben. Also auch Leute, die da wirklich ihre Kinder und Familie verloren haben und so. Aber auch auf dieser Ebene, wie hat dieser Mann das geschafft, diese Menschen zu manipulieren? In dieser Doku erfahren wir dann zum Beispiel auch, dass der schon öfter solche Tests mit denen gemacht hat, wo der denen ne, Getränke gegeben hat und dann gesagt hat, war übrigens vergiftet. Und dann am Ende, ach nee, doch nicht, war nur ein Spaß, ich wollte nur gucken, wie loyal ihr seid und so. Also ich finde, es gibt halt in diesem Fall viele Hintergründe, wenn man die kennt, dann ist das eigentlich viel dramatischer, das zu sehen, als wie es jetzt hier in dem Spielfilm ist.
Genau, das ist der Punkt. Das hatte ich auch in der Doku, in dem Podcast haben sie das auch erwähnt und auf Wikipedia stand es auch drin. Und ja, das ist der Punkt. Ne? Wie gesagt, ich will gar nicht, ne? Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen, zumindest jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, ein bisschen zu sehr ins Negative abgedriftet, für meinen Geschmack, weil ich finde den Film eigentlich ganz gut. Aber es ist ein berechtigter Einwand, wie, also wenn man sich jetzt über das Thema informieren will, dann ist dieser Film, glaube ich, das falsche Medium. So würde ich es mal auf den Punkt bringen. Da sind die Dokus, also sowohl der Podcast als auch diverse Dokus gibt's. Wir verlinken mal die du eben erwähnt hast von Arte, sind da auf jeden Fall besser. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man wissen muss, wo kommt dieser Jim Jones eigentlich her? Und ich fand, das war auch für mich gerade auch in dem Podcast ein elementarer Bestandteil. Wo kommt der her? Wie ist der aufgewachsen? Woher kommt dieses Machtbedürfnis und dieses Bedürfnis, diese Macht auszuüben gegenüber anderen Menschen und dieses Menschenfangen und so weiter und so fort? Und wie viel Kalkül steckt dahinter und wie viel Glaube an seine eigenen Überzeugungen, wie viel Glaube an die eigenen Überzeugungen steckt da wirklich drin. Das interessiert mich eigentlich dabei. Und das sind natürlich Sachen, Theresa, die klammert der Spielfilm jetzt hier völlig aus, weil er natürlich auch so funktioniert. Aber wenn wir eben wissen, es ist das Jonestown Massacre, dann, ja, es passt da nicht so ganz zusammen, ne?
Ja, das ist einfach echt ein ganz großes Problem einfach von dem Film, dass der das nicht klar benennt, was es eigentlich ist. Und andererseits, da jetzt noch die komplette Hintergrundgeschichte mit einfließen zu lassen, hätte vermutlich auch den Rahmen gesprengt.
Ja, ja, für den Film auf jeden Fall.
Genau, also für den Film glaube ich, es ist die richtige Entscheidung, einfach zu sagen, okay, das ist dieser Typ und der hat hier irgendwie Macht und wir haben ihn einmal in einer sehr beeindruckenden Rede gehört. Man kann sich denken, wie der ansonsten wirkt und ja, dass das funktionieren kann. Aber genau, jetzt als richtige Informationsquelle, dafür ist es halt am Ende ein Spielfilm, der unterhalten soll und keiner, der halt aufklären soll. Und das macht dann ja am Ende auch den Unterschied zur Dokumentation. Aber ich finde es trotzdem gut, dass er irgendwie vielleicht für manche Leute einen Anreiz bietet, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen.
Ja, aber es ist so ein bisschen immer so, das hat man häufiger bei Filmen auch gehabt. Es gab zum Beispiel bei dem aktuellen Amy Winehouse-Film zum Beispiel Back to Black. Das sind auch so, da werden Leute als positiv dargestellt, die eigentlich gar nicht so positiv in dieser realen Geschichte waren und so weiter und verfälschen dann auch das Gesamtbild. Mhm. Und du fragst, und am Ende wird dann so dargestellt, ja, Amy Winehouse ist selbst schuld und die Männer in ihrem Leben, die hatten da keinen Anteil dran. Und so ist es hier auch, wenn du eben gar nicht weißt, wo das bei Jim Jones herkommt, ne? Dass wenn so elementare Sachen rauskommen, dass es rausgenommen werden.
Ja, und ich finde, man würde sich das ja gar nicht so krass fragen, wenn er ihn jetzt einfach einen ganz anderen Typen besetzt hätte. Ne? Also, wenn das nicht so offensichtlich an Jim Jones angelehnt wäre, dann ja, würde man sich diese Fragen ja auch jetzt nicht so krass stellen, beziehungsweise würde sich einfach dann vielleicht danach anders darüber informieren, wie das generell abläuft in so Sekten. Aber ja, ich fand es halt da einfach nur wieder ärgerlich, dass er den halt so aussehen lässt und eigentlich doch jeder weiß, dass es Jim Jones sein soll.
Ja, ich frage mich auch, ich weiß nicht, Laura, du hast ja vorhin schon gesagt, du glaubst, dass der Film aussagen will, dass eben gerade auch durch die Versetzung des Geschehens in die Gegenwart oder in die damalige Gegenwart, dass der Film uns eben sagen will, dass das Thema immer noch aktuell ist, dass das quasi auch jederzeit passieren könnte, dass auch Menschen so funktionieren, dass sie sich manipulieren lassen und so weiter und so fort. Theresa, würdest du auch sagen, dass der Film das aussagen will? Ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob der Film, also ich habe wirklich so ein bisschen nach der Aussage des Films gesucht, muss ich gestehen. Also das ist natürlich jetzt, das meine ich nicht falsch verstehen, Laura, jetzt, aber das wäre, deine Variante wäre jetzt die leichteste Variante, wenn er wirklich so dieses warnen will und so weiter und so fort. Das kann man da ohne weiteres reininterpretieren. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich ein Anliegen von Ty West war, vor Sekten zu warnen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau.
Ja, also ich glaube, ich würde am ehesten auch das Statement Sekten sind mindestens kritisch zu beäugen, wenn nicht sogar in einigen Fällen, in manchen, in vielen gefährlich. Aber ja, so richtig, was möchte der Film sagen? Gute Frage. Aber so die Motivation von Ty West, diesen Film zu machen, ist mir halt eh überhaupt nicht klar. Und deswegen, ich habe da für mich jetzt auch keine Message rausgezogen. Ich finde entsprechend auch nicht, dass er da irgendwie eine falsche Message sendet. Aber irgendwie, ja, war das dann so, ja, okay, gut. Habe ich jetzt, weiß ich nicht, was mir der Film sagen will.
Ja, weil es auch so ein bisschen teilweise so Sachen so unreflektiert da lässt, ne? Man könnte ja auch meinen, das ist wieder so ein, also das ist jetzt eine ganz harsche Interpretation von mir, aber man könnte den Spieß auch ein bisschen umdrehen. Der Vater sagt ja auch am Ende, ne, und jetzt passiert hier dieses Unglück und nur wegen euch, weil ihr Reporter jetzt hier in unsere heile Kommune, jetzt vorbei mit Kommune, in unsere Kommune hier eingedrungen seid und unser friedliches Zusammenleben durcheinander gebracht habt. Das ist ja auch wieder dieses, ja, kolonialistische so ein bisschen, was auch manchmal so ein bisschen drin steckt, oder imperialistische, besser gesagt, kann man natürlich auch so sehen. Ne? Da funktioniert angeblich etwas, alle sind im Frieden zusammen und dann kommen Eindringlinge von draußen rein und zerstören das sozusagen. Ne? Und der Film lässt es ja auch so ein bisschen so stehen. Ne? Also
Naja, aber
ich weiß jetzt auch nicht, wie er es nicht so stehen lassen kann. Da kann jetzt auch nicht irgendjemand noch in die Kamera reden und sagen, was der Vater hier erzählt hat, entspricht nicht der Wahrheit. Das kann man natürlich auch nicht machen, aber ne?
Ja, und vor allem wissen wir als Zuschauer doch eigentlich, dass es ja auch vorher, bevor die beiden da aufgetaucht sind, schon nicht so funktioniert hat, wie der Vater das beschreibt, weil es ja Leute gab, die den Ort verlassen wollten, ne? Die da Hilferufe gesendet haben und so. Also ist doch eigentlich klar, dass das dass es nicht deren Schuld ist.
Ja. Was für mich trotzdem faszinierend an dem Film ist, um langsam zum Ende zu kommen, ist trotzdem einfach, ne, vielleicht ist, also ich mag den Film, ich kann auch schon direkt sagen, dass das für mich ein 3,5 Sterne-Film ist, auch vom ersten bis zum vierten Mal sehen jetzt, weil ich die Thematik einfach faszinierend finde, mich interessiert diese Thematik, ich habe früher auch relativ viel über dieses Thema gelesen und auch Dokumentation gelesen, jetzt über andere Sekten, jetzt nicht unbedingt über diese, ja, zumindest, ich weiß nicht, ist es die bekannteste Sekte neben Scientology, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest eines der, sag ich mal, in Zusammenhang mit Sekten größten modernen geschichtlichen Ereignisse auf jeden Fall.
Wahrscheinlich das und Charles Manson oder so.
Ja, genau, so diese Sachen so. Und das ist schon faszinierend, ne, weil es halt auch wieder was Böses ist, die Faszination des Bösen. Sonst wären wir ja alle keine Horrorfans, glaube ich. Ist ja schon irgendwie da und es ist irgendwie auch gruselig, die Funktionsweise von Sekten. Und es verliert auch nichts von der Strahlkraft, finde ich. Das ist, ich finde es immer spannend. Ich finde auch, es gibt ja erstaunlich wenige zumindest filmische Produktionen, die sich damit beschäftigen. Ich habe ja am Anfang ein paar Beispiele genannt, aber ist jetzt aber auch nicht super viel. Und gerade im Horrorbereich ja dann sogar noch deutlich weniger. Von daher ist, glaube ich, einfach schon fast diese Grundfaszination für das Thema für mich ausschlaggebend und eben die Tatsache, dass Ty West einfach ein guter Regisseur ist. Also ich finde, man klar, heutzutage, wenn wir, wie gesagt, X sehen, wenn wir Pearl sehen, sehen wir, natürlich ist das ein guter Regisseur. Aber ich finde, ne, Laura, wir haben es vorhin schon gesagt, House of the Devil, Innkeepers und ich finde auch hier bei The Sacrament, finde ich, sieht man einfach, ja, das ist ein Found-Footage-Film, aber ich sehe auch, das hat diesmal nicht wieder irgendwie, das ist nicht das Debütwerk von irgendeinem Amateur-Independent-Regisseur, sondern das ist jemand, der wirklich einfach auch Talent dahinter hat. Ne? Ob man das jetzt nun mag, die Geschichte, sei mal alles dahingestellt, aber ich finde, man sieht, dass es ein guter Regisseur ist, der weiß, wo eine Handlung zu viel Fleisch, zu wenig Fleisch und so weiter hat, wie er das darstellen muss, wie er eine Filmstruktur aufbaut, einen Spannungsaufbau hat. Und ich finde, deswegen finde ich The Sacrament auch gut, weil man das einfach merkt, dass da jemand hinter der Kamera steht, der einfach weiß, wie das zu funktionieren hat, das Genre. Und deswegen finde ich den Film trotzdem irgendwie doch ziemlich gut. Trotz all dieser ganzen Kritikpunkte, die alle komplett berechtigt sind, ne, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich gucke den irgendwie gerne. Laura.
Ja, also ich finde den, ich weiß, ich habe heute sehr viel kritisiert, aber ich finde den jetzt auch nicht vollkommen schlecht oder so, versteht mich nicht falsch. Ich finde, der hat seine Momente und der hat gute Schauspielleistung und tolles Setting und ich bin grundsätzlich auch bei dieser Sektenthematik immer total interessiert. Ich würde aber insgesamt aus meiner Sicht dem nur 2,5 Sterne geben. Zum einen wegen des Etikettenschwindels, den ich wirklich in dem Fall sehr ärgerlich finde, auch für viele Zuschauer, glaube ich. Und weil er mich einfach emotional nicht so berührt, beziehungsweise weil ich das Gefühl habe, dass irgendwas an diesem Format des Films dafür sorgt, dass die Dramatik des Bildes nicht so richtig bei mir ankommt. Und deswegen wirkt der auf mich, glaube ich, einfach nicht so gut.
Ich habe mich auch gefragt, ob diese, ne, wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt kein Film, der jetzt besonders exploitativ unterwegs ist. Wir sehen jetzt auch von den Gewalttaten eher weniger im Showdown, denn schon ein bisschen mehr, ne? Wir sehen eben dort jemanden, der bei lebendigem Leibe verbrennt. Wir sehen aber auch eben den Suizid vom Vater, der ja auch spekulativ ist in dem Sinne, wenn man zumindest auf die realen Ereignisse sich bezieht. Und da dachte ich schon wieder, okay, hier versucht der Film jetzt am Ende doch noch Horrorfreunde zu befriedigen. Und ich habe auch so überlegt, warum macht er das jetzt? Hätte das sein müssen? Hätte man das ohne diese expliziten Bilder lesen können? Theresa, Laura, was meint ihr?
Ja, würde ich schon sagen, man hätte das nicht gebraucht. Dann wäre es halt aber weniger ein Horrorfilm gewesen. Und dafür ist halt Ty West einfach Ty West. Ich glaube, dass das da doch noch mal drin verbraten werden musste.
Wir schieben es auf produziert bei Eli Roth. Der hat bestimmt am Ende gesagt, hier müssen noch Leute in der Aufnahme sich eine Kugel in den Kopf jagen. Oder
wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass man jetzt, wenn man sich Ty Wests Filmografie anguckt, dass man jetzt nicht nur ausnahmsweise nicht nur Eli Roth zur Rechenschaft ziehen kann.
Ja. Theresa, wo landest du am Ende?
Ich lande am Ende bei 3 Sternen, also in der goldenen Mitte. Im Grunde genommen mit ähnlichen Argumenten. Ich hatte durchaus Freude an dem Film. Zumindest bis halt eben die ersten 2 Drittel vorbei waren und mir klar war, worauf es hinausläuft, war ich durchaus interessiert daran und war gerade auch so mit den beiden Journalisten und ja, der Patrick, der ja eher so eine nicht so ganz so präsente Rolle hat, ziemlich zufrieden, wie sie damit umgehen und ja, so wie sich dieser Horror anschleicht. Das hat mir gut gefallen, dass ich wusste, da ist irgendwas im Busch und wann finden sie es endlich. Naja, das, was dann halt los war, war dann eher so, aber genau, bin da prinzipiell jetzt auch, hatte keine schlechte Zeit mit dem Film. So diese ganzen Gedanken über, was wird da eigentlich unter den Teppich gekehrt und wie hätte man das vielleicht noch besser machen können, die kommen ja erst im Nachgang und machen den Film halt trotzdem nachträglich ein bisschen, ja, oder machen ihn für mich schon ein bisschen schlechter. Deswegen gehe ich am Ende mit den 3 Sternen.
Wunderbar. Und ich kann schon mal voraussagen, für diejenigen, die jetzt sagen, oh, Leute, das war jetzt aber nicht so ein richtiger Horrorfilm heute. Nächste Woche gehen wir richtig in die Vollen, denn da besprechen wir das Maniac Remake da kommen dann auch die Splatter-Freunde und Freundinnen wieder vollkommen auf ihre Kosten. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich bin ja kein großer Anhänger und Freund von Religionen und Sekten sind ja, ja, wie drückt man es aus, sind ja letztendlich auch kaum oder selten zu trennen von der Thematik Religion. Das muss natürlich auch jeder selbst am Ende für sich entscheiden. Das ist ja auch immer eine Form von Geben und Nehmen, glaube ich, Religion. Aber manchmal ist eben die Dosierung unverhältnismäßig. Und das zeigt der Film uns dann am Ende auch wieder, wo wir wieder bei deiner Aussage von vorhin wären, Laura. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich verspreche, dass ich das nächste Mal nicht 1 Stunde vorher schlafe, weil ich merke das doch schon die ganze Zeit beim Reden, dass ich heute manchmal einfach gar nicht weiß, wo waren wir jetzt, wo sind wir, was fehlt noch und so weiter. Also Entschuldigung an dieser Stelle, aber nächstes Mal machen wir das ohne Nap vorher. Von daher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Theresa. Vielen Dank, Laura. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wie gesagt, da wird ordentlich abgesplattert mit Maniac. Bin schon sehr gespannt drauf. Hab den jetzt auch schon ein paar Jährchen nicht mehr gesehen, das Remake. Und freue mich sehr drauf, den Film mit euch zu besprechen und ihn mir nochmal anzusehen. Von daher, bis zum nächsten Mal mit Devils and Demons. Heute mit Laura, mit Theresa und mit mir. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.